In the heart of this great city, we saw tragedy arrive on a quiet morning. September the 11th. September the 11th. September the 11th.
September 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 11th. 2001.
Am Morgen des 11. September 2001 entführen 19 mit Papiermessern bewaffnete Terroristen 4 Verkehrsflugzeuge auf dem Flug von der Ost- zur Westküste der USA. Sie übermannen die Flugzeugbesatzungen, übernehmen die Kontrolle über die Flugzeuge und sind in der Lage, das Flugsicherheitssystem der USA fast 2 Stunden lang zu täuschen. Schließlich fliegen sie 2 der Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers in New York, das 3. Flugzeug stürzen sie ins Pentagon in Washington, das 4. Flugzeug stürzt während eines heroischen Handgemenges der Passagiere mit den Hijackern über Pennsylvania ab. Später brechen die Türme des World Trade Centers aufgrund der Einschläge zusammen, dabei kommen fast 3000 Menschen ums Leben. Später am Nachmittag bricht ein 3. Turm des World Trade Center Komplexes aufgrund von Feuer zusammen. Es stellt sich heraus, die Entführer sind 15 Saudi-Araber und 4 Ägypter, deren Identität innerhalb von 48 Stunden vom FBI ermittelt wird. Dieses entspricht in Kurzform der Version, welche die US-Regierung der Weltöffentlichkeit durch die internationalen Medien mitgeteilt hat. Dies sind die Fakten, aus denen sich die globalen Konsequenzen ergeben haben, die uns allen bekannt sind.
Tonight we are a country awakened to danger and called to defend freedom.
We have now learned that the U.S. Army is sending out deployment orders to units. It will involve various command units, including the Rangers, the Special Forces, units that they call Special Ops.
Aber angefangen mit der Identität der Terroristen bis zum vollständigen Verschwinden von 2 der 4 Flugzeuge. Vom unerklärlichen Umstand der fehlenden Reaktion des weltweit besten Luftverteidigungssystems bis zum tatsächlichen Grund für den Einsturz von 3 Wolkenkratzern ist die offizielle Version noch immer mit vielen unbeantworteten Fragen belastet, von denen bisher keine befriedigend beantwortet werden konnte.
To the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the 2 towers. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way!
Possible, my administration will make all information available to the American people so that they can make informed judgments and hold us accountable. Because in our systems of checks and balances, someone must always watch over the watchers.
In einem System der Gewaltenteilung sollte jemand immer die Wächter bewachen. Das ist eine gewagte Aussage von Barack Hussein Obama, die er gerade vor einem Jahr getätigt hat. Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Bilder sehen, die jetzt knapp 9 Jahre alt sind? Ich kann mir vorstellen, dass so geht es uns allen, dass wenn wir Dinge aus unserem Sichtbereich, aus unserem Sichtfeld herausbewegen, wir sehr schnell vergessen können. Ist das wahr oder habe ich recht? Es ist doch so, dass wenn man sich nicht daran erinnert, was tatsächlich 2001 geschehen ist, dann könnte dieses Ereignis irgendwo in der Geschichte ad acta gelegt werden von einem der schrecklichen Ereignisse, die die Weltgeschichte hervorgebracht hat. Ist es nicht so? Ich wurde gerade vorhin die Frage gestellt, hier in der Einleitung, warum ich über diese Thematik spreche. Ich möchte eins am Anfang sagen. Ich sehe einige wenige Gesichter, die ich kenne, aber die meisten kenne ich nicht. Ich möchte zunächst mal sagen, das ist nicht mein Lieblingsthema und auch nicht das einzige Thema, worüber ich mir Gedanken mache. Aber ich bin irgendwann in der Vergangenheit zu dem Schluss gekommen, dass ich aufgrund meiner Erfahrungen und aufgrund meiner Erlebnisse in dem, was ich gelesen, gehört, gesehen und daraus für Schlussfolgerung gezogen habe, dass ich an diesem Thema, an diesen Bildern, an diesem Ereignis und alles, was daraus folgerte in den letzten Jahren, nicht dran vorbeigehen kann, wenn ich verantwortungsvoll mit Menschen umgehen möchte in meinem Tätigkeitsfeld. Es wurde vorhin gesagt, ich bin Pastor, das heißt, ich bin verantwortlich, dass es Menschen gut geht. Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, älteren Menschen. Ich mache das nicht, weil dieser Beruf der bestbezahlte Beruf ist hier in unserer Gesellschaft. Und ich mache diesen Beruf auch nicht, weil dieser Beruf so viele, Auszeichnungen mit sich bringt. Im Gegenteil, meistens kann man es nie jemandem recht machen. Es gibt immer Menschen, denen man vor den Kopf stößt und Menschen, die sagen, ach, das ist genau das, was du sagen solltest und so weiter. Ich möchte Sie ein Stück weit heute Abend, bevor wir in ein langes Wochenende eintauchen, das aber mit Sicherheit nicht langweilig wird und vor allem auch nicht sinnlos wird, sodass man geht und sagt, was habe ich eigentlich davon gehabt von dieser Zeit, möchte ich am Anfang etwas Ihnen mitteilen. Ich bin mir sicher, dass manches, was an diesem Wochenende Sie hören werden, Sie herausfordern wird in Ihrem Denken. Vielleicht sogar in ihrem Handeln. Schön wär's. Ich bin mir auch sicher, dass manchen unter Ihnen nicht alles, wahrscheinlich nicht zu allem zustimmen könnten oder können, was ich sagen werde. Das ist in Ordnung. Ich bin an diesem Wochenende nicht hierher gekommen und ich danke für die Einladung, die hier ausgesprochen wurde von den Veranstaltern. Ich bin nicht hierher gekommen, damit, wenn Sie nach Hause gehen und ich wieder nach Hause gehe zu meiner Familie, dass ich sage, ich habe 150, 200, 300, 400, morgen sind wir in einem größeren Raum, wir werden sehen, so viele Leute sagen kann, ich habe es geschafft, dass die Menschen nun alle denken und glauben, was ich glaube. Ich möchte Ihnen am Anfang etwas versichern. Sie ganz alleine und nur Sie sind verantwortlich für das, was sie denken und für das, was sie entscheiden. Wir sind hier nicht, um eine Veranstaltung durchzuführen, sie manipulativ oder in irgendeiner Weise mit verdeckten Absichten in irgendeine Richtung zu bewegen. Wir sind hier, um hoffentlich gemeinsam nach etwas zu fragen, von dem ich glaube, dass heute zu wenig danach gefragt wird. Und das ist die Wahrheit. Aber da es seit Jahrtausenden Kriege gibt, aufgrund dieses Etwas, was wir Wahrheit nennen, denn jeder hat ja die Wahrheit, jeder glaubt die Wahrheit, jeder ist überzeugt davon, dass er das, was er denkt und was er sagt und was er fühlt, das Richtige ist und deswegen brauchen wir solche Wochenende und solche Vorträge. Auch deshalb, weil zu viele Menschen heute abhängig sind von den Massenmedien. Und ich ahne, ich kenne ja die meisten von Ihnen nicht, ich ahne, dass Sie mir in dem Punkt wahrscheinlich zustimmen können. Massenmedien sind alles andere als wahr. Denn Massenmedien haben immer ein Ziel, ein politisches und ein wirtschaftliches. Und Sie werden sehen an diesem Wochenende, ob Sie es mir glauben oder nicht, sogar ein religiöses. Denn Medien, Massenmedien, sind in erster Linie Religion. Sie werden mir vielleicht jetzt nicht zustimmen können, aber geben Sie mir ein bisschen Zeit. Ich habe einige Jahre in meinem Leben habe ich mit Medien sehr intensiv gearbeitet. Ich bin eine Zeit lang ausgestiegen aus dem Mainstream-Berufsleben, habe in Diskotheken und Clubs gelebt, habe selber einen Club aufgemacht, einen Jazzclub im Süden Deutschlands und habe gelernt, wie man mit Medien Geld macht. Jetzt werden Sie sagen, aha, das ist der Grund, warum er hier ist. Ich kann Ihnen sagen, ich bekomme nichts dafür, dass ich hier bin. Und ich möchte auch gar nichts. Weil die Wahrheit zu verkaufen, finde ich, etwas, was der Wahrheit abträglich ist. Wahrheit ist kostenlos. Unser Schöpfer, von dem ich überzeugt bin, dass er existiert, hat sie uns auch zur Verfügung gestellt, kostenlos. Diese Bilder, die wir gerade gesehen haben, haben die meisten von uns wahrscheinlich, ich sehe vom Alter her, dürfte das zutreffen, in gewisser Weise alle 2001 schockiert. Ist es nicht so? Als plötzlich in den Medien Bilder kamen, wo wir gesagt haben, Moment, ist das Realität? Oder ist das gerade wieder einer der Sendungen, die gut dargestellt aus Hollywood kommen? Sie werden sich wundern, warum diese ganze Thematik die neue Weltordnung heißt. Vielleicht auch nicht. Es hört sich etwas verklärt an. Die neue Weltordnung. Man könnte fast da schon eine Religion dahinter vermuten. Aber ich sage Ihnen was. Sie können ganz entspannt zurücklehnen. Dieser Begriff, die neue Weltordnung, ist mittlerweile ein Begriff, der so häufig und so selbstverständlich in den Medien verwendet wird, dass ich Ihnen wahrscheinlich das gar nicht sagen muss und Sie das selber wissen und deswegen wahrscheinlich auch hierher gekommen sind. Also wir reden hier heute im Jahre 2010 nicht über irgendwelche spekulativen, verschwörerischen Absurditäten, sondern wir reden in diesem Thema, an diesem Wochenende von einem Themenkomplex, der so allgegenwärtig in den Medien ist wie kaum ein anderer Begriff. Und das werde ich Ihnen zeigen. Aber bevor wir wirklich verstehen wollen, und das stand hinter der Frage am Anfang, warum ich mich überhaupt mit der Thematik beschäftige und mit Ihnen darüber sprechen will, bevor wir dahin kommen können, müssen wir an ein Thema kommen und es berühren, das meines Erachtens der, nicht ein, sondern der Katalysator ist für das, was wir heute unter dem Begriff wahrnehmen, neue Weltordnung. Wir werden auch sehen, dass es kein Unterfangen ist, das ganz neu ist, sondern Jahrtausend alt. Aber ein Schritt nach dem anderen. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, einige Puzzleteile zu sammeln und die in den richtigen Kontext zueinander zu stellen, damit es ein Bild ergibt, das nicht mein Bild ist, bitteschön, sondern ein Bild ist, das sich ergibt aufgrund der Fakten, die wir studieren, sehen, hören und wahrnehmen werden. Ja, und womit fängt man an bei den Puzzeln? Wer ist hier begeisterter Puzzlespieler oder war es in seiner Kindheit? Darf ich mal fragen, wer puzzelt hier gerne? Es wird nicht aufgenommen, kann ruhig trauen sich dir. Es gibt schon ein paar. Es gibt ja Profis, die machen da Puzzles mit, ich bin kein Profi, jetzt hat jemand einen Tipp, was ist so der Rekord in Puzzeln? 5.000? 10.000? Bitte? Gibt es was Größeres? Also ich habe mal 5.000 oder 6.000 Puzzle irgendwo in dem Shop gesehen. Gibt es noch was Höheres? 5.000, 6.000? Keine Ahnung, alle schauen mich fragend an. Bitte? 40.000! Wow. Wie lange braucht man für sowas? Eine Stunde. Ich bin fast geneigt, am letzten Tag eine Stunde abzugeben von meinem Vortrag. Das möchte ich sehen. Nein, im Ernst. Womit fängt man an, wenn man ein komplexes Bild zusammenstellen will? Womit fängt man an? Haben Sie eine Ahnung? Mit den Ecken, mit den einfachen Dingen. Man schafft sich einen Rahmen, das weiß ich sogar, ich mache am liebsten Puzzle so mit 12 bis 20 Teilen. Ich habe vergessen zu sagen, ich habe drei Jungs, drei Söhne, Elia, Joshua und Henoch, drei kleine Propheten. Und sie haben auch so, als sie kleiner waren, gerne gepuzzelt und die Puzzleteile, das waren so im Rahmen so um die 10 Teile, so wenn sie 3, 4 Jahre alt sind und so weiter. Aber warum geben wir als Eltern unseren Kindern Puzzles? Sagen Sie es mir, die Sie Eltern sind, Väter und Mütter, Großeltern, warum schenken Sie, und ich hoffe, Sie schenken Ihren Kindern Puzzles und nicht Nintendos? Warum schenken wir unseren Kindern Puzzlespiele? Können Sie mir das sagen? Alte Tradition? Bitte? Es schärft den Blick. Es schafft bei Kindern die Entwicklung von vielen Hunderten und Tausenden Kombinationsprozessen in unserem Gehirn. Kinder lernen, in ihrer Umwelt Zusammenhänge zu erkennen und sie richtig zueinander zu ordnen. Und das ist der Grund, warum die meisten Menschen heute auf Massenmedien abhängig sind. Warum? Jetzt spreche ich die an, die ab einer gewissen Generation aufgewachsen sind, weil sie nicht gepuzzelt haben, sondern weil sie mit Nintendo aufgewachsen sind. Nein, jetzt im Ernst. So ein einfaches Puzzlespiel schafft es in unseren Kindern die Fähigkeit zu abstrahieren, zu kombinieren, zu Dinge in Beziehung zu schaffen, die wirklich wichtig sind und zueinander gehören. Gut, jetzt sagen Sie, wir kommen endlich zum Punkt. Wir wollen so etwas Ähnliches machen. Und beim Puzzeln ist es wichtig, dass nicht das Bild herauskommt, was man sich wünscht, indem man sagt, na, das sieht auch nicht schlecht aus, so à la Andy Warhol oder so, sondern ein Bild, das genau das ausdrückt, was auch wirklich auf dem Bild herausgestanzt wurde. Und das wollen wir machen. Ich hoffe, dass das uns gelingt. Und bitte helfen Sie mir. Ich komme nicht hierher mit einem vorgefertigten Konzept, um es über Sie drüber zu stülpen. Ich habe hier kein Konzept, ich habe hier kein Manuskript oder keinen Teleprompter, auf den ich schaue, sondern ich möchte mit Ihnen gemeinsam dieses Thema erörtern. Das ist mein Wunsch. Aber dazu brauche ich Sie. Und zwar nicht nur heute, sondern auch morgen, übermorgen und übermorgen, überübermorgen. Nehmen Sie sich die Zeit, bitte.
Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in between. You're either with us or you're with the enemy. That's clear. I will continue to make that clear.
So waren die politischen Aussagen damals von George Bush Junior, der ganz knapp es auf einen Punkt gebracht hat. Entweder du bist mit uns oder du bist gegen uns. Ganz einfach. Und er sagt zum Schluss, there is no in between. Es gibt keine Position zwischen entweder mit Amerika zu sein, wir werden heute Abend sehen, worin denn eigentlich mit ihnen zu sein, oder gegen sie zu sein. Ich habe diese Schlagzeile gelesen, als ich im Urlaub war, 2001 im September. Wir fuhren genau am 11. September, fuhren wir ab in unseren Urlaub, in den Süden. Und dort war ich natürlich interessiert, dann sofort in den Zeitungen zu lesen. Und ich sah diese große Schlagzeile in einer der Regionalzeitungen in Italien und sah dort diese große Schlagzeile, wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Kennen Sie dieses Zitat irgendwoher? Das ist ein Zitat von Jesus Christus. Und wir werden staunen, wie stark die religiösen Komponenten sind in diesem Puzzlespiel, das hier seit einigen Jahren gepuzzelt wird. Ich möchte es nicht so halten wie Junior Bush. Sie können hierher kommen und gehen mit dem, was Sie denken und wie Sie entscheiden wollen. Dafür haben Sie die Verantwortung. Kommen wir noch mal kurz zurück an die Aussage, die wir vorhin in dem Clip gehört haben von Barack Obama. Er sagte 2009 in seiner Election Speech, wann immer möglich wird meine Administration alle Informationen dem amerikanischen Volk zur Verfügung stellen, so dass es informiert Entscheidungen treffen und uns zur Verantwortung ziehen kann. So einen Mann muss man doch wählen. Ein Mensch, der sagt, wir wollen Verantwortung übernehmen und wir wollen alle Informationen zur Verfügung stellen, damit Menschen hier informiert Entscheidungen treffen können. Eigentlich spricht er mir aus dem Mund, denn das ist mein Ziel. Ich möchte, dass Sie hier informiert Entscheidungen treffen können für Sie, für ihre Familie, für ihre Kinder, denn die haben alle was miteinander zu tun. Wir sind nämlich eine Gesellschaft. Auch wenn alle heute glauben, dass sie irgendwo eine Sondergruppe in der Gesellschaft darstellen, die einen, die sehen so aus, die anderen sehen so aus, die anderen tragen die Hosen hier, die anderen tragen die Hosen hier, die anderen sehen grün aus, die anderen gelb und jeder glaubt, er ist irgendwo eine Spezies, eine besondere Spezies in der Gesellschaft. Fakt ist, wir sind so eng miteinander verbunden in der Gesellschaft, dass wir gar nicht merken, wie wir aufeinander angewiesen sind. In unserer Verantwortung, in unseren Entscheidungen, die wir treffen. Und dann sagt er, denn in einem System der Gewaltenteilung sollte immer jemand die Wächter bewachen. Und meine Frage ist die, eine der Fragen, die ich habe, wer bewacht die Wächter über die offizielle Meinung? Sagen Sie mir, wer sind die Wächter? Nein. Schon besser. Sie sind der Wächter, von dem Barack Obama spricht, das sind Sie. Denn das System der Gewaltenteilung, auf Checks and Balance, wie er sagt, in einer sogenannten Demokratie ist der Wächter der einzelne mündige Bürger und Mensch einer Gesellschaft.
I'm aware that there's still some who would question or even justify the offense of 9/11. But let us be clear. Al-Qaeda killed nearly 3,000 people on that day. These are not opinions to be debated. These are facts to be dealt with.
Wie anders hört sich doch dieses Zitat an, als das, was er gerade noch in seiner Wahlrede gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass die meisten Englisch verstehen. Ich werde, wo es möglich ist, werde ich die wichtigen Elemente aus dem Englischen übersetzen. Noch eine Bitte. Es wurde gerade vorhin gesagt, vielleicht waren nicht alle da bei der Einführung. Draußen gibt es wunderbare Blöcke. Ich sehe da, ich glaube, falls ich durch das geblendete Licht richtig gesehen habe, Hände, die hochgehen. Bitte, eine Bitte. Schreiben Sie Ihre Bitten auf dem Blog, in Ihre Fragen auf dem Blog. Sonst brauchen wir nämlich nicht 120 Minuten. Ich habe nämlich eine Fülle von Medien und Informationen. Sonst brauchen wir 360 Minuten. Bitte aufschreiben und einfach die Fragen am Sonntagnachmittag gibt es die Möglichkeit, nur Fragen zu stellen, wer möchte. Und persönlich natürlich nach dem Vortrag gerne. Ich mache das nicht, weil ich mich hier, ich mache das einfach nur deswegen, damit wir einen Fluss haben können. Also, er sagt hier, keine weitere Diskussion. These are facts. Das sind Fakten, darüber kann man nicht diskutieren, sagt er. Hört sich fast so an wie sein Vorgänger. Aber wie anders ist doch die öffentliche Meinung, vor allem seit 2001. So lesen wir in dem FIMA-Bericht, das ist ein fast, ja, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, ich glaube 700, 800 seitiges Werk der Federal Emergency Management Agency, ein Ministerium, das nach dem 11. September 2001 gegründet wurde, auf Betreiben der Regierung. Und dort, hier sehen wir das Cover, dieses Berichts oder dieser Untersuchung, die herausfinden oder darstellen möchte, was geschehen ist und wie es dazu kam, zu diesem Tragödie. Und die FIMA, die 2002 hier ins Leben gerufen wurde und gegründet wurde und seitdem verantwortlich ist für sozusagen für die Sicherheit, Verteidigung der Sicherheit des amerikanischen Volkes. Nach offizieller Meinung kam es zu den Einstürzen bei diesen zwei Zwillingstürmen hier aufgrund der Hitze, die entstanden ist. Aber interessant ist, dass in diesem Bericht, zumindest noch in dem Bericht bis 2006, der dritte Turm nicht mal erwähnt wurde. Er steht in keiner Seite von den über 700 Seiten drin. Aber genau dieser Turm ist der interessante, weil nämlich hier kein Flugzeug reinflog und genau 5 Stunden später hier dieses Gebäude wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Dazu kommt, dass seit den In den letzten Jahren, und da muss man sagen, braucht manches seine Zeit. Puzzeln braucht seine Zeit. Man kann nicht, auch bei den besten Wünschen, 40.000 Stücke in einer Stunde zusammenlegen. Nun, ich will nicht sagen, dass es hier 40.000 Kleinteile gibt in dieser Thematik, vielleicht gibt es mehr, vielleicht weniger, um ein Bild zu bekommen, aber der Vorteil ist, in den Jahren, die wir jetzt erlebt haben, von 2001 bis jetzt, 2010, ist, dass Zeit vergangen ist. Und dass in dieser Zeit dieses Trauma, in dem man sich am Anfang befand, sich gelöst hat und man mehr mit dem Verstand arbeitet und in der letzten Zeit auch viele Fachleute an bestimmten Punkten recherchiert haben und jetzt mittlerweile man weiß, dass dieses ganze Werk, das in Windeseile hergestellt wurde, diese 700 Sauden, so viele Widersprüchlichkeiten aufwies und weist immer noch, selbst die überarbeitete Version, immer noch aufweist zu offiziellen Zeugenaussagen, physikalischen Gesetzen, regierungsunabhängigen Analysen. Und die haben natürlich, das können Sie sich vorstellen, Fragen aufgeworfen. Zum Beispiel nur einige, das soll uns nicht lange beschäftigen, damit Sie wissen, was für Fragen hier immer noch ungelöst sind. Warum gab es keine gerichtliche Untersuchung seit dem 11.09.2001? Ist Ihnen das bewusst? Ich frage das wirklich ernst, nicht rhetorisch. Haben Sie schon mal erlebt, dass drei Wolkenkratzer in einer Stadt am selben Tag zusammenstürzen und Tausende von Menschen dadurch sterben und es keine Gerichtsverhandlung gibt? Haben Sie das schon mal gehört? Wie war das vor vielen Jahren, als hier nicht weit von hier diese Eissporthalle oder Schwimmbad zusammenstürzte? Das war in Bad Reichenhall. Einige Menschen kamen ums Leben, einige verletzt. Was geschah? Innerhalb von kürzester Zeit gab es hier eine juristische Klage gegen die Statiker und gegen den Architekten. Warum? Weil Häuser und Gebäude, das kann ich Ihnen versichern, vielleicht gibt es ja auch Fachleute im Raum, die dürfen nicht einstürzen. Sie werden dazu gebaut, dass sie stehen. So was nennt man Statik. Wenn aber drei Wolkenkratzer fast zeitgleich innerhalb von weniger Stunden in sich zusammenstürzen und es keine gerichtliche Untersuchung gibt in 9 Jahren, dann bitte entscheiden Sie oder machen Sie sich Ihre Gedanken, warum es da nicht zu einer juristischen Untersuchung kommt. Warum würden wichtige konstruktionstechnische Beweismaterialien vernichtet? Innerhalb von wenigen Stunden war der Ground Zero abgeriegelt und innerhalb von wenigen Tagen war fast der größte Teil des Bauschutzes entfernt. Enorme Leistung, logistische Leistung. Warum gab es bis heute keine Auswertung der Flugschreiber? Sie müssen wissen, dass jedes Flugzeug 2 Flugschreiber hat, zur Sicherheit. Und dass Flugschreiber so gemacht sind, dass sie jeden Absturz überleben oder bestehen können. Nun müssen Sie wissen, dass von 8 Flugschreibern wurden 2 gefunden, 6 nicht. Und diese 2 waren nicht mehr wirklich auswertbar, so die offizielle Aussage. Also hier braucht man wirklich nicht Fachmann zu sein, um wirklich zu sagen, das sind Fragen, die wirklich seltsam sind. Warum würden wichtige Untersuchungsgrundlagen nicht in Betracht gezogen? Ich komme gleich noch drauf in Bezug auf das World Trade Center Nummer 7. Warum werden bis heute wichtige Expertenaussagen ignoriert oder in die Kategorie Verschwörungstheorie eingeordnet? Das ist nämlich, da kommen wir morgen dazu. Wir wollen morgen wirklich ein wichtiges Thema behandeln, aber jeder Tag hat seine Plage. Wir brauchen heute die Zeit, um den Katalysator richtig zu verstehen, warum es den 11. September geben musste. Warum es ihn geben musste. Andere Fragen, die bis heute ungelöst sind. Warum Bush öffentlich im Fernsehen behauptet, er hätte den ersten Einschlag live im TV gesehen, obwohl er erst 20 Stunden später gezeigt wurde. Das sind alles Fragen, die mich aber nicht beschäftigen wollen heute Abend. Heute Abend geht es mir allein um einen einzigen Punkt, zu verstehen, was geschah am 11. September 2001 und welche Rolle spielte dieses Ereignis als Katalysator für die politischen, kosmopolitischen Ereignisse, und zwar in Politik, in Wirtschaft und Religion und Medien. Der Irakkrieg, das brauche ich nicht sagen, war die Folge vom 11. September. Da sind sich heute alle Journalisten und alle Politiker einig, weltweit, dass das Ereignis war, das den Irakkrieg sozusagen gezündet hat. Hier und einige weitere Fragen, die ich jetzt nicht einzeln eingehen möchte. Ich möchte, bevor ich zum eigentlichen Punkt komme, ganz kurz einige Dinge zeigen, die ein bisschen auch damit zu tun haben, dass ich mich grundsätzlich interessiere für bautechnische Fragen, architektonische Fragen. Und ich einfach ein für alle Mal, zumindest in meinem Aktionsradius, aufräumen möchte mit dieser Angst, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und vielleicht die Angst, als Verschwörungstheoretiker nicht mehr ernst genommen zu werden. Aber ich möchte Ihnen was zeigen. Hier sehen Sie in der Computersimulation, sehen Sie die Linien, wie dieses Flugzeug im Pentagon eingetroffen ist mit 800 Stundenkilometern. Das wird uns nicht heute Abend beschäftigen. Ich möchte nur ganz kurz etwas zeigen, um hinzuführen zu New York. Hier sehen Sie die Originalwand in einem Originalfoto. Es ist jetzt schwierig, in ein paar Sekunden sich zurechtzufinden in so einem Bild mit Rauch und mit Schaum und mit allen möglichen Dingen. Aber wenn Sie ein Auge haben für Architektur, wenn Sie ein Auge haben für Gebäude, werden Sie sehr schnell sehen, dass dieses Gebäude recht beschädigt ist. Durch den Rauch sieht man ja wirklich nicht sehr viel. Aber schauen Sie mal, das ist in 1:1 Maßstab, was hier in dem Originalbild, ich gehe nicht mal zurück, das vergrößert, was hier hätte geschehen müssen, wenn dieses Flugzeug mit 800 Stundenkilometern in diese Wand fliegt. Und jetzt zeige ich Ihnen was, wo Sie wahrscheinlich nicht wissen, ob Sie lachen oder ob Sie enttäuscht sein sollen. Das hier ist das Original-Einschlagloch dieser Boeing-Flugmaschine. Ein Einschlagloch in etwa von 3 Metern Durchmesser. Hier in diesem Loch verschwand ein Flugzeug mit 2 Triebwerken und einer Spannweite von über 100 Metern. Da braucht man 9 Jahre dazu, um wirklich zu fragen, ist das ernst, was die einem erzählen, oder ist das nur ein Witz? Kein Wunder, schreibt das Time Magazine am 3.9.2006, in der eine Umfrage durchgeführt wurde unter einer ausgewählten Anzahl Amerikaner, dass zu der Zeit, 2006 bitte, wir sind 4 Jahre weiter, waren damals etwa 45% aller Amerikaner, natürlich ist das hochgerechnet, man kann das nicht sagen, alle Amerikaner, aber Sie wissen ja, wenn man richtig schummeln will, dann muss man Statistiken anführen. Aber Statistiken sagen in etwa einen Trend, dass 40% aller Amerikaner 2006 davon überzeugt waren, dass die Anschläge entweder erlaubt wurden oder selber durchgeführt wurden. Ich sage das nur, damit Sie mal wissen, wie in den Medien das in den letzten Jahren abgewertet oder aufgewertet oder runtergewertet, wie auch immer, behandelt wurde. Und hier sehen Sie zum Beispiel einen kleinen Ausschnitt aus einem solchen recht seriösen Institut, das im Auftrag von Regierungen und Wirtschaftsinstitutionen Statistiken durchführt. Und da heißt es hier im Ausschnitt, in der Überschrift, 51% der Amerikaner verlangen vom Kongress eine Untersuchung von Bush und Cheney, ist natürlich Vergangenheit, politische Vergangenheit, so glauben wir, hinsichtlich der Attentate vom 11.09. 67% beschuldigen die 9-11 Commission, das ist eine besondere Kommission, die sich damit beschäftigt hatte, hier die Wahrheit ans Licht zu bringen. Den unnatürlichen Einsturz des World Trade Center 7 nicht wirklich untersucht zu haben. Das ist die Aussage hier aus diesem, und das ist ja doch ein sehr, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob ich mich wohlfühlen würde, wenn ich verantwortlich wäre, und ich beziehe mich nochmal auf das Zitat von Barack Obama, der sagte, wir werden alle Informationen zur Verfügung stellen, damit man uns in einem System der Gewaltenteilung zur Verantwortung ziehen kann. Aber soll ich Ihnen was sagen? Diese Untersuchung wurde gemacht im September, 6. September 2007. Wir befinden uns 3 Jahre und 1 Monat später, oder knapp, Entschuldigung, etwa 3 Jahre später, und es gab immer noch keine Neuauflage der Untersuchung. Ich stieß vor einigen Jahren, beschäftige mich mit diesem Thema, neben dem, was ich sonst tue, habe ich mich mit diesem Thema jetzt schon seit knapp 5 Jahren beschäftigt. Und ich stieß vor einiger Zeit auf eine Organisation, und die nennt sich Architects and Engineers for 9/11 Truth. Das ist eine Organisation, da können Sie mal auf die Internetseite gehen, das sind mittlerweile, das stimmt nicht mehr, 830, ich habe das nicht aktualisiert, das sind mittlerweile offiziell über 1200 Architekten und Ingenieure in Amerika und auch in nahen, angrenzenden Ländern wie Kanada und so weiter, die sich zusammengeschlossen haben in dieser Organisation. Er ist der Gründer, Richard Gage. Er ist Architekt im Dachverband, im Architektendachverband, der amerikanischen Dachverband. Er hat es ins Leben gerufen, und so sehen Verschwörungstheoretiker aus. Alles Leute, die einen Ingenieurgrad haben in wissenschaftlichen Bereichen. Und was sie alle gemeinsam ist, das ist ja interessant, von jedem Mitglied kann man ein Bild in der Internetseite sehen und seinen Lebenslauf und seine Motivation, warum er dieser Organisation beigetreten ist. Und dann können Sie mal ein bisschen Zeit investieren, sehen, warum diese Leute hier glauben, dass es eine neue Untersuchung geben muss über dieses Ereignis. Hier ein kleiner Ausschnitt, das kam sogar
in den ZDF. Eine Gruppe von Architekten und Ingenieuren hat sich zusammengetan, um die offizielle Untersuchung zum 11. September kritisch zu überprüfen. Richard Gage ist Mitglied im amerikanischen Architektenverband und seit 20 Jahren in Kalifornien tätig. Er gründete die Gruppe Architects and Engineers for 9/11 Truth.
Kein Hochhaus in Stahlgerüstbauweise ist jemals wegen eines Feuers eingestürzt. Dafür gibt es hunderte von Beispielen. Damit die Außenhülle in perfekter Symmetrie fällt, und das passiert hier ja, müssten all jene Säulen binnen einer Zehntelsekunde entfernt werden. Mit Feuer geht sowas nicht. Mit einer Sprengung schon.
Er ist ein bisschen abgeschnitten. Er sagt, die kontrollierte Sprengung kann das, was die natürlichen physikalischen Gesetze nicht vermögen. Und jeder, der eine Ausbildung in diesem Bereich hat, kann das nur bestätigen. Es ist nicht möglich. Punkt. Aber wissen Sie, was der Trick ist? Man muss nur lang genug und viel überzeugende Meinungen sammeln, die sagen, es geht. Und dann geht's. Dann sind unglaubliche Dinge möglich, wenn es nur genügend Menschen öffentlich vertreten und über die Massenmedien verteilen. Und so kommt es auch, dass immer noch die meisten Menschen auf dieser Erde glauben, dass diese Welt aus dem Nichts entstanden ist, durch einen Knall vor 4,5 Millionen Jahren. Aber das ist nicht mein Thema, keine Sorge. Aber ich kam irgendwann mal zu dem Punkt, zu sagen, manchmal lohnt sich wirklich denken. Richard Gage sagt, die Zwillingstürme des World Trade Center und das World Trade Center 7 wurden offensichtlich weder durch die Einschläge der Flugzeuge noch durch Feuer zum Einsturz gebracht, wie uns glaubend gemacht werden sollte, sondern durch kontrollierte Sprengung. Das sagt einer der fähigsten Architekten in Amerika. Und hinter ihm stehen über 1200 Ingenieure. Aber warum dann in aller Welt ist bis 2010 noch keine offizielle Neuuntersuchung durchgeführt worden? Warum nicht? Wäre das nicht eine Kleinigkeit darzulegen, dass sowas möglich ist physikalisch? Ich sage Ihnen, warum nicht. A, weil man die Wahrheit fürchtet. B, weil hinter dem 11. September als Katalysator eine große Agenda steht. Und diese Agenda nennt sich die neue Weltordnung. Und ich kann Ihnen sagen, was das wirklich bedeutet. Darüber sollten Sie Bescheid wissen. Frank A. DeMartini, so heißt der ehemalige World Trade Center Konstruktionsmanager, er gab am 25. Januar 2001 folgendes Interview, aus dem ich gleich diesen Satz hier noch einfüge. Es kommt gleich das Interview. Er sagt, das Konstruktionswerk des World Trade Center war so konstruiert, dass es einen mehrfachen Jetliner-Aufprall widerstanden hätte. Haben Sie, Entschuldigung, eine Frage an Sie, damit ich sehe, dass Sie noch leben und nicht einschlafen, denn man sieht durch die Lichter recht wenig. Haben Sie das in den öffentlichen Medien gehört? Nein, sicher nicht. Wahrscheinlich auch nicht den Beitrag.
The building was designed to have a fully loaded 707 crash into it. That was the largest plane at the time. I believe that the building probably could sustain multiple impacts of jetliners because this structure is like the mosquito netting on your screen door, this intense grid. And the jet plane is just a pencil puncturing that screen netting. It really does nothing to the screen netting.
Er gibt ja einige Details und er sagt, dass es wirklich nicht möglich ist, diese Konstruktion, die er vergleicht mit einem Moskitonetz, wo er sagt, der Vergleich ist so, wie wenn ein Bleistift durch ein Moskitonetz gestochen wird, da ist ein Loch drin, aber das hat keinen Einfluss auf den Rest des Netzwerkes, des Konstruktionswerkes. Und da hat er recht. Denn die Leute, die damals als Architekten und Techniker dieses Gebäude, damals zu der Zeit, als es gebaut wurde, noch die höchsten Gebäude der Welt, mittlerweile hat Dubai ja fast den Himmel erreicht, mit 870 Metern oder so. Aber damals haben die Leute sich Gedanken gemacht, was sie bauen. Ich möchte Ihnen was zeigen. Mai 1988 brennt in Los Angeles ein 62-stockwerkiges Hochhaus 3,5 Stunden lang über 5 Stockwerke. Es stürzte nicht ein. In Philadelphia, Februar 1991, 38 Stockwerke hoch, brennt 18 Stunden über 8 Stockwerke, es stürzt nicht ein. Caracas, Oktober 2004, 56 Stockwerke hoch, brennt 17 Stunden über, sage und schreibe, 26 Stockwerke, das ist ein Originalbild hier, und hier sieht man wirklich Flammen. Es stürzt nicht ein. Das Windsor Hotel in Madrid 2005, 32 Stockwerke hoch, hier wieder ein Originalbild, brennt 19 Stunden über 10 Stockwerke, und das ist hier wirklich heiß, das sieht man. Es stürzt nicht ein. Haben Sie gewusst, dass das World Trade Center im Februar 1975, 110 Stockwerke hoch, 8 Stunden brennt über 6 Stockwerke? Haben Sie das gewusst? Und zwar im 11. Stock. Und nicht oben. Und es stürzt nicht ein. Es stand bis zum 11. September 2001. Wir könnten hier weitermachen. Und hier sieht man noch ein Zeitungsausschnitt, damit Sie mir das glauben, von der New York Times, 14. Februar 1975, Seite 41. Hier sehen Sie den Bericht, wer alles da verwundet wurde, was die Feuerwehr alles gemacht hat. Aber das konnte auch nicht einstürzen und Sie hören den Grund, warum.
Ein Hochhaus in Stahlgerüstbauweise ist jemals wegen eines Feuers eingestürzt. Dafür gibt es hunderte von Beispielen.
1991 brennt ein Hochhaus in Philadelphia 18 Stunden lang, ohne einzustürzen. 2005 brennt ein 32-stöckiges Gebäude in Madrid, einen Tag und eine Nacht lang. Teile stürzen ein, doch das Gebäude bleibt stehen. World Trade Center 7 hingegen brennt nur 7 Stunden.
In Madrid brannte es 24 Stunden und soweit ich weiß, hatte der Stahl keinen Brandschutz. World Trade Center 7 hatte einen vollständigen Brandschutz.
Mitte der 90er Jahre werden in England Experimente durchgeführt.
Sie zeigen, dass Stahlkonstruktionen robuster sind als bislang angenommen.
Die Tests in Cardington waren ein Beleg dafür, dass Stahl unter diesen Bedingungen eben nicht zusammenbricht.
Dazu wird eine achtstöckige Stahlkonstruktion in Brand gesetzt. Der Stahl erreicht Temperaturen von mehr als 1000 Grad Celsius, wesentlich heißer als die Brände im World Trade Center
7.
Die Deckenträger geben etwas nach, aber keines der 6 Experimente führt zum Einsturz.
Der Einsturz von Gebäude 7 beunruhigt mich sehr, denn wenn die offizielle Erklärung stimmt, heißt das, dass mit unseren Regeln und Brandschutzbestimmungen, nach denen tausende Wolkenkratzer gebaut worden sind, etwas nicht in Ordnung ist.
There's a serious problem.
Auch nach den offiziellen Ermittlungen waren die Brände im World Trade Center 7 nie heiß genug, um Stahl zu schmelzen.
Ja, das sagen uns die Fachleute. Und wir sollten langsam ihnen Gehör schenken. Hier sieht man einen Ausschnitt aus einem Bericht. Das ist ein Bild aus dem FEMA Report von 2002. Und hier sieht man das Einschlagloch im Nordturm. Und was man hier nicht sehen kann, zumindest glaube ich das, dass Sie das nicht wahrnehmen können, wenn man nicht genau hinschaut, ist, dass hier mitten im Bild eine Person steht. Ich gehe mal näher ran, sehen Sie es? Hier sehen Sie eine Sekretärin, die diesen Einschlag hier überlebt hat. Nicht nur sie, sondern die meisten haben das überlebt. Und wenn man das ranzoomt, sehen Sie ganz genau, man hat sogar aufgrund der Bilder und des Heranzoomens hat man sie identifizieren können, man weiß, wer sie ist. Und jetzt schauen Sie mal, was hier geschieht. Diese Frau steht hier einige Minuten nach dem Einschlag, steht sie mitten im Einschlagsloch. Bitte vergleichen Sie das mit den Bildern, die Sie gerade eben gesehen haben, von den ganzen Wolkenkratzern und Hochhäusern, die ich Ihnen gezeigt habe, die gebrannt haben. Sehen Sie hier irgendein Anzeichen von unglaublicher Hitze? Es ist nicht sichtbar, denn diese unglaubliche Hitze gibt es nicht. Die unglaubliche Hitze war durch das Kerosin innerhalb von wenigen Sekunden verpufft. Das zeigt und beweist auch der Rauch, das weiß jeder Pfadfinder. Wenn wir fragen, wer hier Pfadfinder ist? Ja, ein paar haben wir. Was bedeutet dunkler, schwarzer Rauch? Wenn ein Feuer brennt und es qualmt, was bedeutet das? Und es qualmt dunkel. Alle Pfadfinder vor, nicht hier vor, sondern einfach mal reinrufen, was bedeutet das? Das Feuer ist und brennt mit einer niedrigen Temperatur. Jeder kann das ausprobieren. Wir haben einen Garten und da machen wir ab und zu ein Feuer. Und wenn das Feuer richtig, das Holz richtig trocken ist und das Feuer richtig brennt, sieht man keinen Rauch. Das brennt richtig. Diese Frau steht mitten in einem flammenden Inferno. Mir tut diese Frau leid, denn sie hat das wie tausend andere nicht überlebt. Und hier sehen Sie ein Bild, das immer, wenn ich sehe, mich fast sprachlos macht. Als Fachmann so ein Bild zu sehen, kann ich Ihnen sagen, es ist... Man traut sich es kaum zu sagen, weil so viele Menschen starben, aber es ist ein Meisterwerk der modernen Sprengkunst. In der gesamten Geschichte, und das sage ich Ihnen jetzt als Beton- und Stahlbetonbauer, das ist mein Beruf, den ich gelernt habe. In der gesamten Geschichte, bitte prüfen Sie das nach, gab es genau 3 Gebäude, Stahlbetonkonstruktionen, die durch Feuer eingestürzt sind. Genau 3 Stück. Und das ist World Trade Center 1, 2 und 7. An einem Tag. Jemand sagte mal, wenn eine Sache am selben Ort zeitgleich geschieht, dann ist das Zufall. Wenn zweimal das Gleiche am selben Ort geschieht, dann sagte dieser intelligente Mann, dann sieht es nach einem Muster aus. Und er sagt, wenn dreimal das Gleiche geschieht am selben Ort, zur selben Zeit, dann ist ein Plan dahinter. Wir haben hier viele Indizien, ich gehe hier schneller durch, dass es sich tatsächlich um kontrollierte Sprengungen handelt, warum diese Gebäude in sich zusammenfielen. Viele Überlebende haben das berichtet. Es wurden sogar einige wenige, die es heute nicht mehr zugänglich sind, wurden sogar Fernsehinterviews gegeben. Zum Beispiel Steve Evans, ein CBS-Reporter in New York 2001. Er sagte, es gab eine Explosion. Ich dachte nicht, dass es eine Explosion war, aber das Fundament des ganzen Turmes erzitterte. Achten Sie darauf, ich habe es bewusst unterstrichen. Was erzitterte? Das Fundament. Das war da, wo er sich aufhielt. 110 Stockwerke, knapp 450 Meter, 200.000 Tonnen Stahl und 280.000 Tonnen Beton, die muss man erstmal in Erzittern bekommen. Und zwar am Fuß. Und dann sagt er, und dann, als wir draußen waren, ereignete sich die zweite Explosion und danach eine was? Ganze Serie weiterer Explosionen. Haben Sie das in den öffentlichen Medien gehört? Nein. Klar. Was machen Sie mit den Puzzleteilen, die Sie nicht bekommen? Die können Sie auch nicht ins Bild setzen. Ist doch klar.
We made it outside. We made it about a block.
We made it at least two blocks, and we started running floor by floor. It started popping out.
It was like as if they had detonated.
Yeah,
if they were planned to take down a building. Boom, 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 boom.
All the way down. I was watching it and running.
Just ran up west.
And then you just sort of this cloud of shit chasing you down.
Couldn't outrun it.
West Street. Could not run it.
So what'd you do?
I jumped behind a battalion car. I hid under the car. I was waiting to die.
Für alle Nicht-Amerikaner nochmal die gemäßigte Version. Er sagt hier, wir haben vielleicht zwei Blocke weit sind wir gekommen und dann sind wir gerannt. Und dann sagt hier dieser, mit dem italienischen Akzent hier, sagt er, und dann macht er es. Stockwerk für Stockwerk fing es an, das kann man jetzt schlecht übersetzen, das ist ein Idiom, started popping out, das heißt hier barst es raus. Das ist richtig rausgeborsten. Es war, als ob jemand es gesprengt hätte und dann betont der andere Feuerwehrmann, ja, gesprengt. Als ob jemand geplant hat, dieses Gebäude, und das ist jetzt wieder ein Jargon, to take down a building. Als ob jemand, umübersetzt, geplant hat, dieses Gebäude zu sprengen. Boom, 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 boom. All the way down. Den ganzen Weg bis nach unten. Das ist, was die Leute gesehen haben. Die waren nicht beeinflusst und manipuliert. Nur diese Aussagen, die öffentlich in den Medien, ich habe es mir dann zu dieser Zeit auch aus den öffentlichen Medien besorgt, diese Aussage, dieses Interview, haben die Feuerwehrmänner zwei Wochen später öffentlich dementiert. Ja, können Sie nachforschen. Es wurde öffentlich dementiert von dieser Gruppe Feuerwehrleute. Ich kann Ihnen die Namen geben der Feuerwehrleute, das können Sie aber alles selber machen, da spare ich Zeit. Jetzt schauen Sie dieses Gebäude mal an, es ist beeindruckend hier, was man sieht. Damit Sie wissen, wovon diese Herren sprechen, wenn sie von sprechen. Das ist. Hier, was sehen Sie hier? Was Sie sehen, ist nicht Feuer, Rauch von Feuer. Was Sie sehen, sind pyroklastische Wolken. Das sind Wolken, die durch Druck entstehen, durch Hitze und Druck entstehen. Und hier sehen Sie Beton. Das ist kein Rauch von Feuer, das ist Beton, pulverisierter Beton. Und der entsteht dadurch, dass er mit Gewalt zerstört wird. Wenn Sie einen Betonteil nehmen, mit einem Vorschlaghammer bearbeiten und mit einem, wie sagt man? Presslufthammer, Sie kennen sich besser aus als ich. Dann spritzen da ein paar Steine weg. Aber dass Beton Staub wird, müssen ungeheure Kräfte wirken. Und das sehen Sie hier, eine ganze Reihe von Explosionen. Wenn man die Perspektive beachtet, dann sieht man, dass hier das tatsächlich, hier ist es fast die Kavalliersperspektive, dass man hier rüber eine Linie sieht. Das heißt, hier wurde systematisch, reihenweise, Stockwerk für Stockwerk gesprengt. Was man hier schön sieht, ich hoffe, ich darf mich mal hier hinbewegen, hier ist der obere Teil des Turmes. Dieser Turm wurde aus statischen Gründen in drei Teilen geplant. Wegen den Fahrstuhlschächten auch, weil die dürfen nicht in dieser Höhe auf einmal durchgehen, aus Sicherheitsgründen. Sind also, wer schon mal drin war, verschiedene Etappen, wo man dann also mit dem Fahrstuhl wechselt. Und hier sieht man den oberen Teil, der was macht? Hier rüber kippt, und zwar als ganzer Block. Was müsste in den nächsten Sekunden geschehen mit diesem Block, der eindeutig nach diesem Foto, das ist ein Foto von einem Film, also aus dem Film herausgeholt, dieses Foto, sieht man, dass dieses ganze Gebäude oben abbricht. Und was müsste in den nächsten Sekunden geschehen? Was müsste geschehen, wenn ich jetzt den Film laufen lasse? Dieser Block müsste sich im freien Fall runter auf die Straße zu bewegen. Ja? Dieser Block kommt aber nie an. Er wird innerhalb von 10 Sekunden in der Luft pulverisiert. Das sehen Sie nachher noch. Das sind Dinge, die man in 10 Sekunden am 11. September 2001 am Fernsehen, falls es überhaupt jemand am Fernsehen gesehen hat, nicht wahrnimmt. Warum nicht? Weil er so schockiert ist von diesen Bildern, die er sieht, dass er gar nicht in der Lage ist zu analysieren. Deswegen hat es jahrelang gedauert, bis wir solche Bilder bewusst betrachten können. Und das sind kleine Puzzleteile, die wir zusammenschieben können. Insgesamt sind es 200.000 Tonnen Stahl und Beton. Hier sehen Sie, was der Feuerwehrmann gemeint hat mit Popping Out. Das hier meint er damit, in der Umgangssprache. Überall im Gebäude poppen, jetzt übernehme ich mal das Wort, puffen hier heraus starke Staubfontänen. Hier sieht man es auch aus Fox News, hier sieht man es. Die offizielle Erklärung war, dass hier in den Küchen durch Druck und durch Hitze und verschiedene Sachen, dass hier in den Küchen die Gasanlagen explodiert sind, die Gasherde, die Flaschen, die Flüssiggasflaschen, und dass dann das explodiert ist und das rausgeschossen ist. Das ist die offizielle Version im FEMA-Report. Hier noch eine Gasflasche. Und so sieht es dann aus. Hier sagt ein überlebender Feuerwehrleutnant, in einer San Francisco Indie Media, so heißt diese Presseagentur. Es war ein Gebäude mit jeweils 110 Stockwerken. Sie finden keinen Schreibtisch. Hören Sie genau zu, was der Mann sagt. Sie finden keinen Schreibtisch. Sie finden keinen Stuhl. Sie finden kein Telefon, keinen Computer. Das größte Teil, das ich fand, war die Hälfte einer Telefontastatur. Das Gebäude brach zu Staub zusammen. Und jetzt frage ich Sie, was ist in der Lage, 200.000 Tonnen Beton zu pulverisieren. Glauben Sie, dass hier 40 Al-Qaida-Leute mit Papiermessern im Flugzeug und mit einer Garnison von wilden Kriegern in Höhlen in Afghanistan in der Lage sind, 550.000 Tonnen Beton zu pulverisieren? Das glauben die meisten Menschen heute noch. So sieht es aus der Luftaufnahme aus. Das sind 500.000 Tonnen Staub. Ist unfassbar, wenn man diese Bilder sieht. Aber das ist, was die meisten Menschen 9 Jahre lang geglaubt haben. Unfassbar, diese Bilder. Hier wirken ungeheure Kräfte. Hier hatte ich hier auf der Internet... Nein, das funktioniert. Kommen wir noch drauf. Ich bin ja froh, dass etwas 2009 in dieser Sache weiterging. Ich habe es ja nur ein bisschen spannend gemacht. Ich hätte eigentlich die ganze Sache kürzen können und gleich zu dem Punkt kommen, den ich gleich zeige. Aber es tut gut, einfach mal nachzuvollziehen, wie wir selber abhängig sind von den öffentlichen Medien. Und wie sich unser Meinungsbild durch öffentliche Medien auch beeinflussen lässt. Hier sehen Sie ein Ausstellungsstück, war offiziell auf der Internetseite der FEMA-Behörde. Ich habe das rechtzeitig mir runtergeladen, ist mittlerweile nicht mehr drauf. Ich will damit nichts aussagen. Ich will damit nur sagen, hier das FBI hat das sichergestellt gehabt. Sieht man hier das Siegel, FBI-Siegel, wurde verschlossen. Und es wurde dann, einige Exponate wurden ausgestellt auf der FEMA-Internetseite. Hier zum Beispiel etwas der Fundstücke. Diesen Pass, dieses Visa, fand man auf dem oberen Abschnitt des Bauschutts von diesen beiden World Trade Centern. Hier kann man fast noch den Namen lesen von dem Terrorist. Das Gesicht ist eindeutig identifizierbar. Jetzt lassen Sie mich Ihnen was sagen. Das hier ist eine Originalturbine eines solchen Flugzeugs, das da reingeflogen ist. 6 Tonnen, 6000 Kilogramm Spezialstahl hat man nicht gefunden in 400.000 Tonnen Schutt und Staub. Aber jetzt geschieht Folgendes. Während der Terrorist hier sich in dem Flugzeug befindet und sich auf das World Trade Center zubewegt und hier in das World Trade Center mit 800 Stundenkilometer hinein fliegt und 40.000 Liter Kerosin explodieren, geschieht Folgendes. Die Geldbörse und die Brieftasche durch den Aufprall löst sich aus der Tasche des Terroristen und fliegt durch das Fenster, das jetzt gerade zerbirst, durch das Fenster heraus, fliegt in die Luft. Es gibt eine unglaubliche Explosion, ein Feuerball. Zum Glück war das Visa schon rausgeflogen und hält sich jetzt eine Stunde in der Luft auf, bevor es langsam sich niedersenkt auf 400.000 Tonnen Schutt. Wo zufällig einige Stunden später FBI-Agenten genau dieses Visa finden. Das ist fast wie Theater, wirklich, im Ernst. Wenn hier nicht 3.500 Menschen etwa gestorben werden, könnte man wirklich klatschen. Wissen Sie, dass mittlerweile über 40.000, fast 50.000 Menschen an Ground Zero von Helfern erkrankt sind? An Asbestvergiftung? Haben Sie das gehört im CDF? Im ARD? Oder im Bayerischen Rundfunk? Nein, haben Sie nicht gehört. Fast 50.000 Menschen sind erkrankt an Asbestvergiftung in der Lunge. Und wissen Sie, was das bedeutet? Wer kennt sich aus in Medizin? Das sind alles Todeskandidaten. Darüber gibt es keine Diskussion. Denen kann man nicht mehr helfen. Wenn das nicht der Fall wäre, dann würde ich fast mitklatschen. So sieht es aus, dieser Haufen, und darauf befand sich das Visa. Ach, übrigens, das ist das World Trade Center Nummer 7 hier, der Rest davon. In dieses Gebäude flog kein Flugzeug. Und jetzt lassen Sie mich schnell vorangehen über einige physikalischen Ungereimtheiten. Denn wir wollen heute Abend wirklich etwas verstehen, sonst können wir in die Thematik nicht weitergehen morgen. Welche Rolle wirklich dieses Ereignis spielte, kosmopolitisch, wird unterschätzt von den meisten Menschen. Hier der Spiegel kommentiert im September 2001, Zitat, die Experten gehen davon aus, dass das Gebäude durch herabstürzende Trümmer von den Zwillingstürmen weit stärker beschädigt war als bisher angenommen, besonders die Südfassade. Und dann heißt es hier unten, dass das Gebäude dann schließlich zusammenstürzte, liegt vor allem daran, dass einzelne Pfeiler eine ungewöhnlich hohe Last zu tragen hatten. Der Ausfall eines einzelnen Pfeilers habe das ganze Gebäude zum Einsturz bringen können. Aber, Entschuldigung, im offiziellen Untersuchungsbericht wird World Trade Center 7 überhaupt nicht erwähnt. Also wenn ich jetzt, ich brauche kein Architekt und kein Techniker sein, jetzt mache ich mit Ihnen eine Darstellung, das versteht jeder, ohne spezielle Ausbildung. Mein Gebäude hat 2 Pfeiler. Wenn ich einen davon wegnehme und ich das nicht ausbalanciere durch mein Innenohr, was passiert mit mir? Ich kippe um. Ist das verständlich? Ich kippe um. Das ist das Gesetz der Statik. Wenn ein Pfeiler nicht funktioniert, wie es hier offiziell berichtet wird, dann bekommt das statische Verhältnis in diesem Gebäude solch eine Lastverteilung, dass das Gebäude umkippt. Das passiert bei einem Erdbeben zum Beispiel. Das passiert aber in Wirklichkeit mit World Trade Center Nummer 7. Und jetzt halte ich das Lineal dran. Sehen Sie den Punkt? Ich bewege mich jetzt nicht mehr. Ich fahre nur noch mit dem Punkt hoch und runter. Sie können hier wirklich ein Lineal dran legen. Dieses Ding bewegt sich vielleicht 5 cm im Zusammenbruch. Das ist ein Meisterwerk. Wenn man davon überhaupt sprechen kann. Symmetrischer Einsturz ist immer, immer, bitte, immer ohne Ausnahme ein Hinweis auf kontrollierte Sprengung. Das können Sie sicher sein. Und das sagen hier auch Fachleute wie zum Beispiel Professor Dr. David Chandler. Er hat hier eine Software entwickelt.
Er used a magnifying glass to place markers on the corner of the building on each frame.
Und er verfolgt jetzt den Einsturz von jedem Bild.
The slope of this graph
indicates und er errechnet jetzt hier eine
shown here to be about minus 10.279
aufgrund des der
free fall in a vacuum is minus 9.8 in the
der Gewichtskraft im freien Fall hier die Formel.
In other words,
und kommt darauf auf eine Gesetzmäßigkeit
in the first few seconds is indistinguishable
in Bezug auf die Beschleunigung in Zusammenhang mit der Erdanziehungskraft, der eigenen Gewichtskraft und der eigenen Beschleunigungsverhältnisse zu dem Schluss, ich muss das abkürzen, es würde zu lang gehen, kommt er zu dem Schluss, Moment, dass das Gebäude World Trade Center Nummer 7, das 156 Meter hoch war, 47 Stockwerke, innerhalb von 6,7 Sekunden zusammenbricht. Das ist nach Newton, hier, ist das exakt die Kraft der Beschleunigung. Entschuldigung, die entspricht der Erdbeschleunigung eines Gegenstandes im freien Fall im Vakuum. Nun, jetzt gibt es ja aber kein Vakuum und keine Luft, sondern hier gibt es tausende von Tonnen Stahl und Beton, die unten sind und jedes Stockwerk, das unten oben drauf fällt, was macht? Widerstand leistet. Wenn ich allein für jedes Stockwerk eine Sekunde rechnen würde, dass eine Sekunde ein Stockwerk zusammenklappt, man nennt das im Fachbereich Pancake Collapse, eine Sekunde, wie viel bräuchte ich bei 47 Stockwerken? Danke. 6,7 hat es gedauert. Das funktioniert nur, wenn eine Kraft die Dinge nach unten zieht. Und das geschieht genau mit Sprengung. Deswegen sagen die Sprengexperten, ein Gebäude sprengen, sagen sie, to pull it down, herunterziehen. Weil durch Explosionen werden Vakuum erzeugt, die Gebäude in die Richtung ziehen, wo sie sie haben wollen, die Sprengmeister. Das ist genau der Sinn. Dagegen sagt die NIST, das National Institute of Standards and Technology, das ist sozusagen die Eichungsbehörde in Amerika, oder das Eichamt, sagen wir in Deutschland. Sie sagen, die wirkliche Zeit des Einsturzes des Stockwerke, was Videosequenzen beweisen, war insgesamt über 40% langsamer als im freien Fall. Das ist ihre Antwort auf Dr. Professor Chandler. 40% langsamer als im freien Fall. Nun, der freie Fall sind 6,7 Sekunden. Was sind 40% mehr? Dann liegen wir ungefähr bei 9 bis 10 Sekunden. Aber wenn nur ein Stockwerk eine Sekunde braucht, bräuchte es fast schon eine Minute. Das ist unmöglich. Das ist absurd. Es ist geradezu, Entschuldigung, dumm. Und schon gar nicht wissenschaftlich. Das versteht jedes Kind. Darf ich mal fragen hier, wie ist dein Name? Julian? Tobi. Tobi, was meinst du? Wenn ich zwei Kräne habe und an beiden Kränen hängen die gleichen Teile und gleich schwer sind und beide lassen zur gleichen Zeit dieses Teil hier los und nach unten fallen, welches der beiden Teile kommt als erstes unten am Boden an? Bist du sicher? Das weiß jedes Kind. Aber laut FEMA kommt dieser Block schneller unten an als dieser. Und jetzt zeige ich Ihnen was. 2 Minuten, die Zeit nehmen wir uns. Hier sehen Sie einen Werbefilm, den Sie runterladen können auf der Internetseite vom CDI, Controlled Demolition Incorporated. Was wird aus dem Gebäude noch, während es fällt? Staub. Schauen Sie an. Staub, es löst sich auf. Weg ist das Gebäude. Sehen Sie diese puffenden... Schauen Sie das an. Das Gebäude ist Staub, bevor es auf den Boden kommt. Das sind die Gasflaschen, die explodieren. Hier, symmetrischer Fall. Man sieht hier einfach dieselben Phänomene. Exakt, hier sieht man den Turm. Das Gebäude fällt in sich, in Staub hinein zusammen. Was unten ankommt, ist nur noch Schrott und Schutt und Staub. Aber dieser Staub, ich betone den heute Abend deswegen so oft, weil der Staub letztendlich geholfen hat, etwas darzulegen 2009. Sehen Sie es? Haben Sie es gesehen, die Explosion? Ungeheure Hitze, die da am Wirken ist, das sieht man durch diese pyroklastische Formung, das sind dieselben Formen, die an einem Vulkan die Wolken annehmen, solche Hitzewolken. Bis zu 200 Meter Entfernung hat es tonnenschwere Stahlträger geschleudert. Ungeheure Kräfte sind hier am Wirken. Rausbewegung, das ist nach physikalischer Berechnung nicht möglich mit einem Gebäude, das einfach nur einstürzt. Dass der Schutt 200 Meter entfernt gestreut wird. Sieht man nochmal den Einsturz hier schräg. Hier World Trade Center 7 und daneben eine echte Sprengung, was heißt echte Sprengung? Eine Sprengung aus dem Werbefilm von CDI. Sehen Sie einen Unterschied? Keinen. Ich könnte hier noch 10 Minuten Ihnen weiter zeigen, ich habe die Zeit nicht. Können Sie sich selber runterladen, wie gesagt, den ganzen Werbefilm von Controlled Demolition Incorporated. Übrigens ist das dieselbe Firma, die beauftragt wurde von dem Bruder von George Bush, Ground Zero aufzuräumen. Schauen Sie mal, das sind die exakt identischen Bilder, die man hier sehen kann bei solchen Sprengungen. Jetzt hören Sie mal, was hier in einem Interview von einem Journalisten Danny Jovenko sagt. Er ist ein Holländer, er ist einer der wenigen Sprengexperten weltweit. Und ihm werden 2001, einige Tage nach dem Ereignis, werden ihm die Bilder gezeigt, die Sie jetzt gesehen haben. Und jetzt hören Sie auf die Kommentare von Danny Jovenko, was er sagt. Ich kommentiere es, weil es hier ist nur im Englischen übersetzt. Wer Holländisch kann, der kann es gleich verstehen.
What you see by the World Trade Center. Dit zijn beelden van gebouw nummer 7.
Ja.
Ja.
Ze hebben gewoon kolommen weggeblazen. Er is nagesprongen.
Sie haben die Stützen weggesprengt und dann fällt alles in sich zusammen.
Zeker weten. Zeker weten.
Bist du dir ganz sicher?
Das ist nagesprongen.
Gesprengt wurde, ganz sicher.
Dit is in opdracht gebeurd.
Dat is een organisierte Auftrag.
Maar dat is ook op 11 september gebeurd.
Maar dat was am 11 september. En hij vraagt am selben Tag.
Dezelfde dag. Weet je dat zeker? Ja.
Bist du ganz sicher?
Er kann es nicht glauben. Zeker weten, de 11e?
Bist du dir sicher, dass das am 11. September war?
7 Uhr nadat de World Trade Center
nadat. 7 Stunden, ja, nachdem die World Trade Center zusammengebrochen sind.
Haben sie hart gewerkt?
Dann haben sie hart gearbeitet. Haben Sie das Gesicht gesehen? Der Mann ist völlig perplex. Als Experte kann er auf den ersten Blick sagen, was hier geschieht, ist eindeutig Sprengung.
Eine.
Wie heißt es, wenn du hier sagt, ein Mann, den Sie kennen sollten, zumindest mal sein Buch gelesen haben, Matthäus Levy, er ist statischer Ingenieur und Autor, er schrieb das Buch Warum Gebäude einstürzen. Interessantes Buch. Wenn du die vielen vorsätzlichen Sprengungen beobachtest, wenn ein Gebäude gesprengt wird, dann siehst du, wie gezielt es in sich implodiert und senkrecht zusammenbricht. Dies geschieht, weil sie die tragenden Stützpfeiler gleichzeitig zerstört wurden. Und das ist genau das, was am 11.09. geschah. Und jetzt kommt der Punkt. Im April 2009 gab es eine Veröffentlichung der Universität in Kopenhagen. Und mit ihm zusammen, Stephen E. Jones, ist einer der Wissenschaftler, der in dieser Veröffentlichung mitwirkt. Ich zeige sie Ihnen gleich. Er schrieb 2006, drei Jahre vor der Veröffentlichung, ich habe mehrere Analysen über die WTC-Einstürze vom 11.09. durchgeführt, Entschuldigung, die interessante Ergebnisse hervorbrachten. Die Sache ist für mich als Physiker und als Bürger der Vereinigten Staaten überwältigend. Meine Ergebnisse zeigen, dass die vorinstallierte Sprengsätze im World Trade Center 7 und auch in World Trade Center 1 und 2 existierten und dieser Nachweis einfach kaum zu widerlegen ist. Und das ist die Studie von 2009. Hier sind die einzelnen Wissenschaftler, er ist hier dabei, Stephen E. Jones, aber der leitende, führende Kopf dieser Studie war Niels Harrit. Er ist Holländer, Niederländer. Und diese Studie können Sie sich in einem offenen wissenschaftlichen Journal, das heißt The Open Chemical Physics Journal 2009, Seite 7 bis 31, ein offizielles Studium, das Sie sich im Internet runterladen können. Ich glaube, sie ist etwa 12 Seiten. Und da können Sie Folgendes lesen. Man hat im Radius von etwa, lassen Sie mich schauen, ich glaube 2,5 oder 3 Kilometer um Ground Zero hat man Staubproben genommen. Hier sieht man, wo die einzelnen Gebäude standen. Hier ist Ground Zero. Und hier sind die einzelnen nummerierten Fundstellen, Stellen, wo man Proben genommen hat von dem Staub. Und das ist das Ergebnis. Sie sagen in der Einleitung schon, die Zerstörung von 3 Wolkenkratzern am 11. September 2001, was eine unglaublich tragische Katastrophe ist und Tausende von Menschen und Familien direkt dadurch betroffen wurden und ihr Leben verloren haben, sagen sie, muss einfach näher untersucht werden, weil es enorme Konsequenzen hatte und radikale Veränderungen, hören Sie das Wort, radikale Veränderungen in der heimischen, also in amerikanischer und ausländischen Politik hervorrief. Und dann sagen Sie hier, das sind die Mikroskopaufnahmen vom Staub. Und hier sieht man, dass in dem Staub überall, wo man suchte, nicht reagierte und reagiertes Nanothermit gefunden wurde. Nanothermit ist eigentlich gar kein Stoff, der wirklich zum Sprengen benutzt wird. Es ist ein Aluminium-Eisenoxid, das in der richtigen Mischung zueinander Temperaturen erreicht, die kein anderes chemische Reaktion dieser Erde erreichen kann. Bis zu 4000 Grad Celsius erreicht Nanothermit, wenn es in der richtigen Verhältnis gezündet wird. Hier sieht man es. Reagierte und nicht reagierte Teile, wir als Nichtfachleute sagen das natürlich nicht viel, aber diese Studie ist phänomenal. Wer sich Zeit nimmt, die zu studieren, mal durchzugehen, hier sieht man einen kleinen Ausschnitt aus dem Fernsehen von diesem Mann. Ich spiele es nur kurz an.
Internationale forskere har fundet spor af sprængstoffer i ruinerne af World Trade Center. I en ny videnskabelig artikel får det forskerne til at konkludere,
at det kan ikke fra sammenstødende med 2K-profyter i 2001 fra World Trade-tårnene til at kollapse.
Så vender vi blikket imod 9/11, det store angreb i New York. Det var nemlig formentlig ikke sammenstødet med de to kaprede fly, der i 2001 fik de to tvillingetårne til at kollapse. Det konkluderer i hvert fald en netop offentliggjort videnskabelig artikel. Internationale forskere har gjort fund af sprængstoffet nanotalmit.
Nu sagen Sie mir, wie kommen Terroristen,
afghanske terroristen, stamme fra de to fly,
und ägyptische Terroristen, die in Höhlen leben, wie kommen die an einen Stoff, der bisher bis 2008-2009 etwa nur militärisch hergestellt werden konnte?
Du har sammen med 8 andre forskere lavet den her artikel, hvor I konkluderer, at det formentlig var stoffet nanotamit, som forårsagede sammenstyrtningerne af de her bygninger. Hvad er nanotamit for en størrelse?
At vi har fundet nanotamit i støvet fra sammenstyrtning af World Trade Center. Vi siger ikke, at det kun, der kun blev brugt nanotamit. Men nanotamit, hvis jeg skal forklare, hvad det er, så er den sidste del af ordet tamit. Det er en gammel opfindelse faktisk fra 1893, som er en blanding af aluminium og pulveriseret rust, som hvis det reagerer med hinanden, udvikler en enorm varme.
Og disse enorme hitze macht erklærbar,
som er 2500 grader varmt. Og det kan man bruge til at svejse med, det har man gjort, det er meget nyttigt. Men det kan også bruges til at smelte andet jern.
Warum noch, halten Sie sich fest, 6 Wochen nach dem 11. September mit Bagger aus der Erde glühendes Eisen herausgezogen wurde, Stahlträger, die geglüht haben, nach 6 Wochen. Kann man aus Bildern erkennen. Also, fassen wir bis zu diesem Punkt zusammen. Wir haben Zeugenaussagen, wir haben Berechnungen und Analysen von Experten, wir haben Gesetze der Physik und Chemie, wir haben unser Verstand. Was ist Ihre konsequente Schlussfolgerung nur zu diesem Aspekt des 11. September? Ganz sicher nicht die, das, was uns bisher erzählt wurde. Nur, warum? Warum in aller Welt hat man bisher das so erzählt? Fakt ist, immer mehr Menschen verstehen, dass der 11. September ein gemachter, initiierter Anschlag war. Wer immer dahinter stand, das ist für mich nebensächlich. Der Grund ist, warum bisher die wenigsten Menschen an dieser Sache gezweifelt haben, ist diese Firma. 60 Jahre oder noch länger Hollywood-Geschichte haben es möglich gemacht, liebe Freunde, dass heute der Mensch in der Lage ist, absolute Fiktion für Realität zu halten und die Realität für Fiktion. Es ist nachweisbar, es wäre ein ganz anderes Thema und ein Studium noch, das nachzuweisen ist, dass unsere nachwachsenden Generationen immer weniger in der Lage ist, hören Sie zu, Realität von Fiktion zu unterscheiden. Und raten Sie mal, was das Ergebnis ist, was die Ursache dafür ist. Fernsehen. Fernsehkonsum. Hollywood sind die Meister. Ich möchte nur sagen, dass 1996 ein Film in die Kinos kam, Long Kiss Goodnight in Hollywood. Was ist die Geschichte des Filmes? Ich gebe Ihnen nur 30 Sekunden aus diesem Film.
Fundraiser? 1993. World Trade Center bombing, remember? During the trial, one of the bombers claimed the CIA had advanced knowledge. The diplomat who issued the terrorist visa was CIA. It's not unthinkable they paved the way for the bombing purely to justify a budget increase.
You're telling me that you're going to fake some terrorist thing just to scare some money out of Congress?
Well, unfortunately, Mr. Hennessy, I've no idea how to fake killing 4,000 people. So we're just going to have to do it for real. Oh, blame it on the Muslims, naturally. Then I get my funding. Good night, old girl. Timothy Albion, Chopper 1.
Wer ist gerade gestorben? 1996 wurde ein Film in die Kinos gebracht, wo der Anschlag von 1993 auf das World Trade Center, da mit diesem Van und diesen Bomben, aufgearbeitet wird. Und jetzt hier dargestellt wird in diesem Film, wie einige mächtige Personen diesen Anschlag inszenieren, 4000 Menschen, ist interessant, die Zahl, die sie hier nennen, opfern und es wem in die Schuhe schieben? Haben Sie es gehört? Den Moslems. Das ist der Grund für dieses Szenario seit Jahren, dass die Öffentlichkeit so hinters Licht geführt wird. Es hat nur einen einzigen Grund. Man möchte, und das ist nicht zum Lachen, man möchte ihr Denken verändern. Man möchte, dass ihr die Grundrechte, die ein Mensch besitzt, zu denken und zu glauben und zu entscheiden, was er möchte, systematisch dahin transformiert wird, dass sie ihre Rechte, ihre Freiheit und ihre Entscheidungswilligkeit abgeben an Menschen, die sie beschützen vor einem fiktiven Feind, den es, wage ich zu behaupten, gar nicht gibt. Oder beziehungsweise jemand anders ist, als wir wahrnehmen. Haben Sie mal was gehört von der springenden Seekuh? Gibt's alles. Man muss es nur lang genug anschauen. Hier, ich überspringe das. Hier wird im BBC 5 Stunden bevor das World Trade Center 7 zusammenbricht, 5 Stunden vorher im BBC berichtet, dass es zusammenbricht. Ich sage es nochmal. Ich kann Ihnen das gerne zur Verfügung stellen. Geben Sie in den Stick. Das gibt es nämlich nicht mehr, dieses Interview. Der BBC berichtet hier im Fernsehen offiziell, hören Sie die Reporterin direkt von Ground Zero, kommt gleich hier eingeblendet, und sie spricht jetzt davon, wie im Hintergrund das World Trade Center 7 gerade eingestürzt ist. Well, only really what you already know. Details are very, very sketchy. There's almost a sense downtown in New York behind me, down by the World Trade Centers, of just an area completely closed off as the rescue workers try to do their job. But this sie erzählt jetzt, was da alles geschieht. Sie sagt, das ist nicht das Schlimmste. We know that part of the Marriott Hotel next to the World Trade Center also collapsed as a result of this huge amount of falling debris from 110 floors of the two twin towers of the World Trade Center. As you can see behind me, the Trade Center appears to be still burning. We see these. Und jetzt Achtung Schnitt. Hier ist das World Trade Center Nummer 7. Sehen wir es? Hier steht es. Achtung, huge, was sie jetzt sagt. Of smoke and ash and we know that behind that there's an empty piece of what was a very familiar New York skyline, a symbol of the financial prosperity of this city, but completely disappeared now, and New York is still unable to take on board what has happened to them today.
Presumably there were very few.
Completely disappeared. Und sie spricht jetzt gleich weiter und sagt, das World Trade Center 7 ist nicht mehr unter uns, und dort steht es. Ich frage mich, ist sie verwirrt? Oder ist die öffentlichen Medien manchmal, dass sie doch Fehler machen, wo sie keine machen sollten? Ich habe die Zeit nicht, glauben Sie es mir, weil mein Punkt, auf den ich rauskommen will, kommt nämlich jetzt erst. Aber ich möchte Ihnen sagen, dass es kein Zufall ist, wenn einmal eine Sache passiert, ist es Zufall. Wenn es zweimal passiert, ist es ein Muster. Beim dritten Mal ist es Plan. Hier ein weiterer BBC-Report, und achten Sie auf die Uhrzeit. Das wurde in England gesendet, mitteleuropäischer Zeit, 21.54 Uhr. In New York ist es dementsprechend 5 Stunden früher. Das heißt, wir befinden uns zu einer Uhrzeit, und ich sage es nochmal hier, damit man sieht, 21.54 Uhr, wenn Sie das umrechnen auf New Yorker Zeit, das ist der Bericht des Kollapses von World Trade Center Nummer 7. Es gibt nur ein Problem. Es ist 25 Minuten vor dem Zusammenbruch. Entweder gehen die Uhren falsch in England, oder hier gibt es echte Fehler. Und jetzt wird es ganz wirr. Zu allem, was Sie heute Abend gehört haben, wird es ganz wirr. Jetzt sagt der Aktiengesellschafter, der Besitzer dieser beiden Türme, sagt doch in den Medien hinein, dass die 2 Türme gesprengt wurden. Und dann frage ich mich, sind wir noch alle normal? Das kann nur eine Fernsehgesellschaft überstehen, ohne verrückt zu werden.
I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. I said, you know, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is
Larry
pull.
Silverstein?
And they made that decision to pull, and then we watched the building collapse.
Er hat es gerade gesagt. Wir hatten solch großen Verlust an Menschenleben, dass es vielleicht das Klügste war, es zu sprengen. Er sagt, to pull, das ist Fachjargon. Und dann trafen wir die Entscheidung, es zu sprengen, und dann sahen wir das Gebäude einstürzen. Und ich frage mich, wo sind wir? Ein Report von 700 Seiten versucht jahrelang zu sagen, das ist durch physikalische Gesetze eingestürzt. Und der Besitzer sagt im Fernsehen, es ist gesprengt worden. Sind die sich noch einig? Hier sieht man, dass die Terminologie der Sprengexperten tatsächlich to pull meint, es zu sprengen. Aber jetzt kommt der Punkt. Die letzten 20 Minuten muss ich mir genau einteilen. Warum dies alles? Seit 2001 ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass durch die öffentlichen Medien, durch die Berichte, durch die Ereignisse auf intensivste Art und Weise Angst vermittelt wurde.
War and danger.
Continuing danger.
Hour of danger.
Very, very dangerous world.
A grave new threat.
Horrific acts of atrocities.
Murderous regimes
dedicating to killing us.
Tyranny and terror.
Slaughtered thousands.
Weapons of mass destruction.
Weapons of mass destruction.
Weapons programs.
The deadliest of weapons.
Terrible weapons.
Nuclear weapons.
Nuclear weapons.
Poison gas.
Torture chambers.
Mass graves.
Deadly technologies.
Radical ideology of hate.
Terror of threats.
Terror.
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 War on terrorism.
War against terrorism.
Global war on terror.
Global terrorism.
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 The evil terrorists.
Glauben Sie es jetzt? Man muss es nur oft genug hören. Haben Sie gehört? Ist jetzt mein Ernst. Haben Sie gehört, was das Problem ist seit dem 11. September? Globaler Terror. Und ein globaler Terror braucht eine globale Lösung. Nämlich eine globale Ordnung. Eine neue Weltordnung. Darüber sprechen wir morgen, was das ist. Schüren von Angst und Verbreiten von Gefahrenmeldungen als strategische Methode, um politische Ziele, wirtschaftliche Ziele, ja sogar religiöse Ziele zu verfolgen. Neue Anschläge, neue Angst. Und die Angst darf nicht aufhören. Gerade jetzt irgendwo in der Welt planen Terroristen neue Angriffe auf unser Land. Ihr Ziel ist eine Zerstörung, die den 11. September im Vergleich dazu blass aussehen lässt. Woher weiß George Bush am 13. Februar 2008, dass gerade zu diesem Zeitpunkt Terroristen irgendwo in der Welt einen Angriff planen, der schlimmer ist als der 11. September? Woher weiß er das? Und mit dieser Angst ging dieser Mann als Nachfolger in den Wahlkampf. Und ich sage Ihnen, dieser Change, den alle Menschen ihm zugerufen haben, das ist der Wind, der zum Sturm wird und den die Menschen in einigen Jahren sich wünschten, dass sie ihn nie gerufen hätten. Wer nicht Englisch kann, das ist mir jetzt wichtig, sollte hier mitlesen. Kann man das lesen? Sehr wichtig. Dieser kurze Auszug aus seiner Ansprache in Berlin, wer sie gesehen hat, bevor er Präsident wurde. Und jetzt hören Sie, was diese Sky News, das ist eine kanadische Nachrichtenagentur, was sie hier kommentiert. Bitte zuhören. Der Wahlkampf von Barack Obama war initiiert durch Gefahr und durch Terror. Das war der Auslöser für den erfolgreichen Wahlkampf Barack Obamas. Hören Sie zu.
This is Sky News with Paula Middlehurst.
Well, there have been extraordinary scenes in Berlin tonight as thousands of people gathered for a foreign policy speech on his current European tour. Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order, saying he was speaking as a proud citizen of the United States and a fellow citizen of the world.
The fall of the Berlin Wall brought new hope. But that very closeness has given rise to new dangers. Dangers that cannot be contained within the borders of a country or by the distance of an ocean. Think about it. The terrorists of September 11th plotted in Hamburg and trained in Kandahar and Karachi before killing thousands from all over the globe on American soil. As we speak, cars in Boston and factories in Beijing are melting the ice caps in the Arctic, shrinking coastlines in the Atlantic, and bringing drought to farms from Kansas to Kenya. Poorly secured nuclear material in the former Soviet Union or secrets from a scientist in Pakistan could help build a bomb that detonates in Paris. The poppies in Afghanistan come to Berlin in the form of heroin. The poverty and violence in Somalia breeds the terror of tomorrow. The genocide in Darfur shames the conscience.
Schade, der entscheidende Satz war
in this new world, such dangerous currents have swept along faster than our efforts to contain them. And that is why we cannot afford to be divided. No one nation, no matter how large or powerful, can defeat such challenges alone. None of us can deny these threats or escape responsibility in meeting them. Yet in the absence of Soviet tanks and a terrible wall, it has become easy to forget this truth. And if we're honest with each other, we know that sometimes, on both sides of the Atlantic, we have drifted apart and forgotten our shared destiny. Yes, there have been differences between America and Europe. No doubt there will be differences.
Ich lese es nicht mehr vor, aber hier ist ein Satz entscheidend und den müssen Sie hören. Barack Obama ist ein Meister der Rhetorik und er gewinnt Menschen durch sein Charisma und durch seine Gabe zu sprechen. Er zählt alle Gefahren auf, die man sich nur vorstellen kann. Vom Terror über Nuklearbedrohung, die schmelzenden Polkappen, dann kommt hier das Geheimwissen der Sowjetunion, Bomben, die in Paris und Berlin explodieren, das Heroin, das nach Deutschland kommt, Gewalt, Somalia, Armut, Terror von morgen. Wohin soll das alles führen, sagt er in seiner Ansprache. Wohin soll das führen? Es steht dort. Darfur, all das verändert unser aller Bewusstsein. Bewusstseinsveränderung. Ihr Bewusstseinsveränderung. Was ist das Gegenteil von Bewusstsein? Das Unbewusste. Wenn Sie im Unbewussten leben, kann man Ihnen erzählen, was man will, und Sie werden es glauben. Und Sie werden es sogar für gut finden. Auch wenn es etwas ist, was Sie gar nicht wollen. Ich möchte keinen Paradigmawechsel erleben, den ich mir nicht ausgesucht habe. Was ist diese neue Weltordnung? Warum brauchen wir eine neue Weltordnung? Warum brauchen wir eine Einheit, die er gerade beschreibt, wo wir unseren Finanzmarkt einigen, wo die Kirchen sich vereinigen, wo die Politik sich vereinigt, wo die Gerichtsbarkeit sich weltweit vereinigt? Warum brauchen wir das? Weil wir einen globalen Feind haben. Und für einen globalen Feind brauchen wir eine globale Lösung. Und da müssen Sie mithelfen. Sonst sind Sie... Genau. Die Gefahren verändern unser aller Bewusstsein. In dieser neuen Welt, hören Sie es an, neuen Weltordnung spricht er hier an, deswegen hat die Reporterin von Sky News das auch so interpretiert. Solche gefährlichen Entwicklungen sind schneller verbreitet, als man ihnen Herr wird. Und das ist der Grund, warum wir es uns nicht mehr erlauben können, voneinander getrennt zu sein. Niemand von uns kann dieser Bedrohung leugnen. Partnerschaft und Kooperation unter den Nationen ist keine Frage der Wahl, Achtung, wenn eine Sache nicht mehr eine Frage der Wahl ist, ist es was? Dann ist es ein Zwang. Es ist der einzige Weg, unsere gemeinsame Sicherheit zu schützen und unsere, was? Amerikanische Nation? Deutsche Nation? Unsere Menschheit voranzubringen. Die neue Weltordnung. Und jetzt schauen Sie mal, was Hermann Göring gesagt hat vor dem Kriegsgericht 1945. Ein Volk kann immer dazu gebracht werden, den Anweisungen ihrer Führer zu folgen. Alles, was du tun musst, ist ihnen zu sagen, dass sie angegriffen werden und die Kritiker des Mangels an Patriotismus beschuldigen, dass sie die Sicherheit des Landes gefährden. Dies funktioniert in jedem Land. Und der Mann wusste, wovon er sprach. Er war der Leiter der größten Propagandamaschine, einer der größten Diktaturen, die es diese Welt je gesehen hat. Achtung! Man muss eine permanente Bedrohung lebendig machen und was tun? Die Kritiker was beschuldigen? Dass sie die Gefahr sind. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, dass der Kampf gegen den Terror global weiter vorangeschritten ist, als Ihnen wahrscheinlich bewusst ist oder lieb ist. Was ist dieser Kampf gegen den Terror? Bush sagt, im Spiegel zitiert, wenn uns der Krieg aufgezwungen wird, werden Amerikas Truppen in der ruhmvollen Tradition unseres Militärs und in den höchsten moralischen Traditionen unseres Landes handeln. Freiheit und Angst, hören Sie sich die Sprache an. Gerechtigkeit und Grausamkeit standen von jeher in Konflikt miteinander. Und wir wissen, und jetzt kommt ein Novum, ein absolutes Novum. Es gab schon viele Versuche in der Geschichte von Diktaturen. Aber es gibt eine Form der Diktatur, die sowas von überzeugend ist, sobald Gott in die Rolle, ins Spiel kommt. Achtung, was er hier sagt. Wir wissen, dass Gott nicht neutral dazwischen steht, zwischen Gut und Böse. Wir sind im Konflikt mit Gut und Böse und Amerika wird das Böse beim Namen nennen. Und jetzt Achtung, jetzt sind wir natürlich alle gespannt, wer ist das Böse? Was ist das Böse? Sagen Sie mir, was das Böse ist? Bisher glauben Sie, dass der globale Kampf gegen den Terror gegen wen geht? Erst gegen die Muslims, gegen die globalen Bedrohungen. Nur wer sind die potenziellen Terroristen? Wer sind diese Leute? Wir sind im Konflikt mit Gut und Böse. Amerika wird das Böse beim Namen nennen. Und das Licht wird die Finsternis erhellen und die Finsternis wird das Licht nicht überwältigen können. Die Freiheit, die wir preisen, ist nicht das Geschenk Amerikas an die Welt, sondern ein Geschenk Gottes an die Menschheit. Das heißt, der Kampf, hören Sie genau zu, was der Mann sagt, der Kampf gegen den Terror ist ein göttlicher Akt durch das amerikanische politische Weltmilitärsystem durchgeführt. Wir Amerikaner glauben an uns selbst, ich habe nichts gegen Amerikaner, darum geht es nicht, aber nicht nur an uns selbst, wir behaupten nicht, dass wir alle Wege der Vorhersehung kennen. Doch wir dürfen sie vertrauensvoll gehen. Was ist das Wort Vorhersehung? Vorhersehung sagt, dass man etwas voraussieht. Nämlich das, was man macht und dafür die Lösung anbietet. In der Güte und dem Glauben und dem Idealismus der amerikanischen Bevölkerung liegt Kraft, wunderwirkende Kraft. Wir sind im Konflikt mit Bösen. Wer ist dieses Böse, das Amerika beim Namen nennen will? Bisher glaubten wir, dass es solche Personen sind. Al-Qaida und wie sie alle heißen. Keine Sorge, ich habe keine Verbindung zu Al-Qaida, zumindest ist mir keine bewusst. Und ich will hier auf was anderes hinaus. Hören Sie mal an, was hier Bush sagt.
With us, or you are with the terrorists.
Er sagt, entweder ihr seid mit uns, haben wir schon mal gehabt, oder mit den Terroristen. Aber jetzt müssen wir verstehen, was bedeutet es, mit Amerika zu sein? Es bedeutet, mit Gott zu sein. Er hat gerade gesagt, Gott führt diesen Kampf gegen den Terror Und wer nicht mit uns ist, der ist gegen uns und damit auch gegen Gott. So einfach geht es. Merken Sie, wie hier Religion mit hineinkommt in Weltpolitik? Und was ist das Ergebnis? Hier fragt ein Journalist, Mike Adams, wäre es möglich, dass in demokratischen Ländern jemals die Meinungs- und Glaubensfreiheit eingeschränkt, ja sogar zum Ende kommen könnte? Und Fakt ist, das ist geschehen. Und wir haben es fast nicht bemerkt. Durch den Terror war es möglich, Antiterrorgesetze zu installieren. Und mittlerweile sind es nicht nur Antiterrorgesetze, das ist 8 Jahre her. Mittlerweile sind es Gesetze, die ganz anderer Natur sind. Ich möchte Ihnen zum Beispiel das Bill 1959 vorstellen. In Englisch heißt es Violent Radicalization and Homegrown Terrorism Prevention Act. Gesetz zur Prävention von gewalttätiger Radikalisierung und heimischem Terrorismus. Und wer ist dieser potenzielle Terrorismus, der hier vom Repräsentantenhaus mit 405-6 Stimmen verabschiedet ist und auf dem Weg zum Senat war und mittlerweile auch schon Ergebnisse vorliegen? Es ist verabschiedet worden, nur heißt es jetzt anders. Schauen Sie mal die 3 Kernaussagen dieses Gesetzes. Die Definition von Terrorismus. Erstens, gewalttätiger Extremismus bedeutet die Annahme und Verbreitung von extremistischen Überzeugungen mit dem Zweck ideologisch motivierter Gewalt und politische, religiöse oder soziale Veränderungen zu fördern. Achtung, was für Veränderungen? Religiöse, soziale Veränderungen zu fördern. Ideologisch motivierte Gewalt. Hier geht es nicht um Bombenträger und Flugzeugentführer. Hier geht es um Menschen, die ideologische Überzeugungen haben, die im Widerspruch stehen zu was? Zur neuen Weltordnung. Aber erstmal muss es die geben. Heimischer Terrorismus bedeutet und so weiter, ich will Sie fast gar nicht damit belästigen, mit diesen, aber das Letzte müssen Sie lesen, die Definition von ideologischer Gewalt. Bezeichnet die Anwendung, die geplante Anwendung oder Androhung von Maßnahmen oder Gewalt durch eine Gruppe oder Individuums zur Förderung der politischen, religiösen oder sozialen Überzeugung der Gruppe oder Individuums. Sagen Sie mir bitte mit einem Satz, worum geht es hier in diesem Gesetzeserlass, wie man Terror bezeichnet und identifiziert? Worum geht es hier? Um Bomben? Sehen Sie hier irgendwo das Wort Bombe? Flugzeug? Hier steht Ideologien, Religionen, Überzeugungen, soziale oder politische oder religiöse Überzeugung. Wer definiert nach diesen Gesetzestexten, wer eigentlich noch Terrorist und wer nicht Terrorist ist? Und so werden dann in Amerika, ich habe das gesehen, als ich dort war, hier vom FBI, Federal Bureau of Investigation, solche Flugpapiere verteilt in die Bevölkerung. Hier in Arizona, Phoenix. Und dort wird definiert, da werden die Bürger aufgefordert, ihre Sinne zu schärfen, ob sie solche Dinge in ihrer Umgebung wahrnehmen. Und hier stehen solche Dinge wie die Verteidiger der US-Konstitution, der Verfassung, danke. Haben Sie gewusst, dass wenn man die amerikanische Verfassung verteidigt, man potenziell gefährlich ist? Das ist eine ernste Sache. Hier, wenn Leute zum Beispiel, die auffällig sind, also die sagen hier, dass die auffällig sind, wenn man immer wieder die Verfassung zitiert.
Was bedeuten denn die Anführungsstriche bei Defenders?
Ja, Verteidiger. Damit will gesagt werden, dass sie nicht wirklich die US-Verfassung verteidigen, sondern in Wirklichkeit gefährlich sind für die Verfassung. Nur, werden wir gleich sehen. Ich will Ihnen nur zeigen, dass hier Leute genannt werden in Zusammenhang auf einem Papier mit Leuten, die Atombomben bauen und irgendwelche anderen radikalen und gewalttätigen Gruppen anhören. Die werden in einem Atemzug genannt. Hier wird nicht mehr differenziert. Ich möchte Sie heute am Ende dieses Abends fragen, worum geht es in diesem Kampf gegen den Terror? Geht es vielleicht um Sie selbst? Kann es sein, dass jemals in der Geschichte, in Ihrem Leben, Ihre Überzeugung zu einem Problem werden könnte für ein großes Netzwerk von Personen? Was ist der Preis der Angst? Der Spiegel hat das richtig erkannt und kommentiert. Der Preis der Angst, wie der Terrorismus den Rechtsstaat in Bedrängnis bringt. Und jetzt habe ich gesehen, Time Magazine hat fast identisch eine ähnliche Ausgabe gebracht, wo darin analysiert wird, dass die Angst seit 2001 vor dem Terror, der überall lauert, was, welches Ergebnis brachte? Genau, was Barack Obama sagt. Eine Transformation unseres Bewusstseins. Wir sind bereit, Dinge zurückzuhalten oder aufzugeben, für die wir bereit sind, eigentlich einzustehen.
Jetzt sind wir in New York mit Ulrich Adrian verbunden. Und der hat sich einen Platz gesucht, von dem wir direkt auf Ground Zero, also auf das heutige Baustellengelände, blicken können. Guten Abend, Ulrich.
Guten Abend.
Wie präsent ist denn eigentlich diese Wunde in der Stadt? Also nehmen New Yorker im täglichen Leben dieses Gelände noch als besonders wahr?
Natürlich gibt es hier Alltag. Natürlich denkt man nicht jeden Tag an Ground Zero, wenn man hier entlang schlendert. Natürlich denken viele, wie Sie das geschildert haben, ach ja, ist eine Baustelle. Natürlich ist dieser Gedanke nicht immer da. Trotzdem sage ich Ihnen, als jemand, der vor dem 11. September 2001 in Amerika gelebt hat und der jetzt im Moment in New York lebt, nach dem 11. September 2001, in dieser Stadt gibt es keine Normalität. Manchmal denke ich, es ist nicht New York City, es ist Paranoia City. Ich will das mal ein paar Beispielen klar machen. Wenn Sie hier als Tourist hinkommen und fotografieren eine Brücke, dann laufen Sie Gefahr, sofort festgenommen zu werden. Wenn Sie mit der U-Bahn fahren, dann geraten Sie sehr schnell in eine Razzia oder in eine willkürliche Taschenkontrolle. Und im Moment wird der abenteuerliche Plan diskutiert, dass jeder, der mit dem Auto in Manhattan reinfahren will, ab nächstem Jahr eine schwach radioaktive Substanz auf sein Auto gesprüht bekommt, damit man sie orten kann, damit man jeden Meter verfolgen kann, den sie mit dem Auto in Manhattan fahren. Also das nenne ich zum Teil wirklich Paranoia. Man kann auch sagen George Orwell oder so ein bisschen Big Brother.
Nun, mittlerweile ist dieses 2 Jahre später und es gibt kein radioaktives Material, aber ich habe einen Bericht gelesen, in dem einzelne Länder schon begonnen haben, alle serienfertigen Autos nur noch herzustellen mit GPS. Serienmäßig. Und in Holland ist es so weit, prüfen Sie das nach, dass das nicht ausgeschaltet werden kann und das verweigert wird, in bestimmten Teilen der Stadt zu parken. Sie können nicht mehr in bestimmten Regionen parken. Das verweigert die GPS-Navigation in den Autos. Die Frage ist, was kostet die Freiheit, die uns angeboten wird? 2010 führt Obama den Pre-Detention Act ein. Wissen Sie, was das heißt? Man kann heute in Amerika festgenommen werden und eingesperrt werden ohne Grund. Und jetzt möchte ich Ihnen was sagen. Vor 2000 Jahren, ich weiß, dass viele Menschen heute, ich sag's mal so, viele Menschen nehmen die Bibel nicht wirklich ernst. Ich weiß das, ich habe sie selber nicht ernst genommen vor vielen Jahren. Ich war ein Mensch, der durch die Straßen der Städte ging und habe mich um alles gekümmert, bloß nicht um dieses antike Buch. Durch eine Lebenskrise, wie es meistens so ist, kommt man dahin, dass man vielleicht mal was aufschlägt und liest, was man sonst nicht lesen würde. Und vor fast 2000 Jahren, Sie können denken, was Sie wollen über Jesus und über die Bibel, das ist Ihre Sache. Ich möchte Ihnen aber etwas sagen, nach 2 Stunden Informationsflut. Vor 2000 Jahren sagte Jesus diesen Satz. Er sagte in Lukas 21, und die Menschen werden vergehen vor Furcht, Angst, als Zeichen, als Kennzeichen der Zeit, Angst. Und sagen Sie mir nicht, dass Sie völlig angstfrei leben. Wenn Sie nur ein Stück weit angekoppelt sind an das öffentliche Mediennetzwerk, dann machen Sie sich auch Ihre Gedanken. Sie werden vergehen vor Furcht in der Erwartung der Dinge, die kommen sollen. Die Frage ist noch, ob sie kommen, aber die kommen sollen. Er nennt dann konkrete Dinge. Was ich hier sagen will ist, seien Sie nicht zu schnell und sagen, ah, jetzt, also passt der, muss ja irgendwo noch seine Sache reinschieben. Ich möchte Ihnen was sagen. Als ich vor wenn ich Zeit habe, verteile ich diese Einladungen selber, weil es mir am Herzen liegt, dass Menschen über Dinge nachdenken, die sie vielleicht vorher nicht überlegt haben. Also wenn ich diese Einladungen verteile zu solchen Veranstaltungen, ich weiß nicht, warum Sie hierher gekommen sind, das ist Ihre Sache, aber vielleicht haben Sie auch eine Einladung bekommen, vielleicht waren Sie nur neugierig. Mir fällt immer eins auf, wenn ich zu Menschen aus der Straße gehe und diese Sache einlade, wissen Sie, was passiert? Haben Sie mal versucht, machen Sie es mal, egal was da draufsteht. Versuchen Sie mal auf der Straße Menschen einzuladen zu einer Veranstaltung heute. Versuchen Sie es mal. Seien Sie aber nicht depressiv. Die Leute sagen, nee, danke. Vielleicht ist es ein Schuhverkauf, vielleicht ein Staubsauger, vielleicht irgendeine Sekte, die irgendwas. Die Menschen haben heute Angst. Das ist ein Fakt. Wenn ich keine Angst habe, dann kann ich doch mal so einen Zettel lesen und entscheiden, ob ich das ernst nehme oder nicht. Aber die Menschen, indem sie heute die Sachen von vornherein ablehnen, erkenne ich sofort als jemand, der mit Menschen arbeitet. Die Menschen haben Angst. Angst vor Informationen, die sie vielleicht erschüttern können. Und Jesus sagte vor 2000 Jahren, es wird die Zeit kommen, wo die Menschen vor Angst vergehen werden. Und ich sage Ihnen, die Zeit ist gekommen, wo mit Angst Weltpolitik gemacht wird. Und Angst systematisch als Mittel angewendet wird, um sie in ihrem Bewusstsein zu transformieren, einen Paradigmawechsel durchzuführen, damit sie ein guter Weltbürger werden in einer neuen kommenden Diktatur. Und ich sage Ihnen was. Ich sage es einfach, weil ich kann nichts verlieren. Sie können kommen, Sie können nicht kommen, Sie können morgen wegbleiben, Sie können aber auch kommen und jemanden mitbringen. Wir bewegen uns auf die größte Diktatur zu, die die Welt jemals gesehen hat. Bisher waren die Diktaturen nur lokal. Durch Technologie, Medien und den globalen Kampf gegen einen fiktiven Feind ist mittlerweile hier eine weltweite Diktatur im Anmarsch. Und ich zitiere nur Obama, der gesagt hat, das ist keine Frage der Wahl. Das ist der einzige Weg, um die Menschheit voranzubringen. Und da möchte ich, geben Sie mir noch 3 Minuten, Ihnen das vorstellen, damit Sie sehen, dass die Bibel aktuell ist. 1999 hat das FBI von der Regierung den Auftrag bekommen, dieses Papier zu erstellen mit dem Namen Projekt Megiddo. Können wir mal, wenn es Ihnen langweilig wird, in der Bibel mit einer Konkordanz nachschlagen, wo das Wort Megiddo vorkommt. Ich glaube nicht, dass das zufällig gewählt ist. Hier die Organisation, wo man das heute noch runterladen kann. Wie gesagt, das war 2 Jahre vor 2001, diesem Katalysator, der es weltweite Angst verursacht hat und in den Kampf gegen den Terror hineingeführt hat. Und jetzt lese ich Ihnen einige Zitate. Die müssen Sie hören, unbedingt. Der folgende Bericht mit dem Titel Projekt Megiddo hat das Ziel, potenziell extremistische und kriminelle Aktivitäten in den Vereinigten Staaten zu analysieren, sei es durch einzelne Personen oder durch extremistische Gruppen, die sich zu einer apokalyptischen Sicht der Jahrtausendwende bekennen. Religiöse Motivation, Entschuldigung, lassen Sie mich noch mal kurz fragen, was stand auf dem Terrorism Prevention Act? Haben Sie es in Erinnerung? Wie wird Terrorismus, potenzieller Terrorismus definiert? Durch soziale, religiöse oder ideologische Veränderungen oder Gedanken oder Überzeugungen. Religiöse Motivation und die neue Weltordnungsverschwörungstheorie, die Kombination, sind die treibenden Kräfte hinter der potenziellen Gewaltbereitschaft. Biblische Prophetie, Achtung, Sie werden hier die Moslems vermissen. Biblische Prophetie und politische Philosophie können sich zu Gewalthandlungen vermischen. Die flüchtige Mischung aus apokalyptischer Religion, nur ein Wort für diejenigen, die das nicht verstehen, was das Wort Apokalypse ist, ein griechisches Wort, kommt von Apokalypten, heißt einen Vorhang wegziehen, das heißt etwas offenbar machen. Also Menschen, die sagen, dass etwas sichtbar wird, was sonst nicht gesehen wird. Menschen, die glauben, dass die Welt auf einen Höhepunkt hinzusteuert. Ich glaube das. Also diese Mischung aus apokalyptischer Religion und neuer Weltverschwörungstheorien mag Gewalt verursachen, die darauf gerichtet ist, das Ende der Welt zu beschleunigen, wie in der Bibel vorausgesagt. Wann und wie Christus Wiederkunft geschehen wird, ist der kritische Punkt in der Ideologie jener, die von extremistischen religiösen Glauben motiviert sind. Nochmal, ich muss das runterbrechen. Was ist der kritische Punkt, der Krux ihrer Überzeugung über Jesu Wiederkunft? Mit anderen Worten, wenn ich glaube, dass Jesus Christus wiederkommt und dass er bald wiederkommt und dass dadurch die Weltgeschichte zu einem Höhepunkt kommt, wie Milliarden anderer Christen oder Millionen, ich meine jetzt die Echten, nicht die, die den Namen tragen. Dennoch existiert in vielen rechtsorientierten religiösen Gruppen der einheitliche Glaube, dass die Apokalypse, sprich Wiederkunft, sich nähert. Fast alle der Rechtsorientierten, mit rechts meinen sie keine Skinheads, bitte, sie meinen rechtsorientiert mit einer bestimmten religiösen Sichtweise. Fast alle der rechtsorientierten religiösen Extremisten glauben einhellig, dass die US-Regierung ein Arm Satans ist, also ein Arm des Bösen. Sollen wir dazu was sagen? Religiöse Terroristen verwenden, Achtung, es geht hier um keine Bombenbauer. Es geht um religiöse Terroristen, die was haben, die eine bestimmte Überzeugung haben, die dem Gemeinwesen schadet oder in Gefahr bringt oder den Spiegel vors Gesicht hält und die Wahrheit plötzlich sichtbar wird. Was würde geschehen, wenn jemand eine Diktatur, die sich Demokratie nennt, offenbar legt? Verwenden das neue testamentliche Buch der Offenbarung, die Prophetie der Endzeit als Grundlage des Glaubens an die Apokalypse. Religiöse Extremisten interpretieren die Symbole aus dem Buch der Offenbarung und fügen sie zusammen und behaupten, dass die Endzeit jetzt ist und die Apokalypse, Wiederkunft, nahe ist. Eine Interpretation, welche die Essenz der Botschaft beschreibt, die man in der Offenbarung findet, ist, dass Gott die Feinde der Christen, das ist jetzt original, ich habe das wirklich wortwörtlich übersetzt, der Christen überwindet und dass die Verfolgten bestehen werden. Für rechtsgerichtete Gruppen, die glauben, dass sie von der satanischen Regierung der Vereinigten Staaten verfolgt werden, passt die Offenbarung mit ihrer Botschaft perfekt in ihr Weltbild. Wer ist hier potenziell gefährlich? Christen, die glauben, dass Jesus wiederkommt und die mit dieser Überzeugung sehen, dass hier ein Zusammenspiel von Kräften in dieser Welt wirkt, die nichts Gutes wollen. Und dass, ja, auch Amerika hier eine Rolle spielt. Dieses Weltbild in Kombination mit einer buchstäblichen Auslegung der Offenbarung reflektiert aus extremistischer Ideologie, Gewalttaten und Literatur. Und jetzt zeige ich Ihnen einen Text aus Jesaja 8, dem Alten Testament. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was das Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken. Ist das nicht interessant? Sie gehören zu den Menschen, die den Mut haben, hierher zu kommen und sich Gedanken darüber zu machen, was ist die neue Weltordnung. Und sie gehören hoffentlich zu den Menschen, die sich nicht erschrecken lassen. Bevor Sie nach Hause gehen, möchte ich Ihnen etwas sagen. Ich glaube, dass Jesus Christus wiederkommt. Sie dürfen das glauben oder nicht glauben. Es ist Ihre Entscheidung. Aber glauben Sie mir, ich recherchiere seit fast 5 Jahren in der Frage, warum das geschieht weltweit, was jetzt geschieht in Bezug auf die Erstellung einer neuen Weltordnung. Und das Ziel ist nicht die Sicherheit vor Bomben. Das Ziel ist, eine Ideologie zu brandmarken. Über diese Ideologie werden wir noch sprechen an diesem Wochenende. Was ist der Kern dieser Ideologie? Was ist der Anstoß? Was ist das, was so Ärgernis erregt? Dass hier Menschen, die glauben, dass Jesus Christus wiederkommen wird, so gefährlich sind. Ich möchte Ihnen zum Schluss eine Sache sagen, warum ich vorhin diese Karte gezogen habe. Haben Sie schon mal, sind Sie schon mal auf der Straße gegangen und jemand hat Ihnen was gegeben, ein Flugblatt, und Sie haben gesagt, nee, danke? Schon mal ganz ehrlich. Klar, ich auch. Man kann, irgendwo selektiert man und guckt den Mann an und guckt die Frau und sagt, oh, nee, danke. Meistens will man nicht, das ist unangenehm. Man hat einen Test gemacht, ich habe das Video, ich kann es Ihnen zeigen. Ich weiß nicht, wer das war, gibt so eine Internetseite, Schall und Rauch oder so ähnlich. Man hat einen Test gemacht und hat heimlich eine Kamera aufgestellt an eine Fußgängerzone in einer bekannten Stadt. Und man hat dort falsche Geldscheine auf den Boden gelegt, zusammengefaltet. So zusammengefaltet, ein Geldschein. Und derjenige hat sie auf den Boden gelegt. So. Und dann ist er weggegangen in einer hochbelebten Fußgängerzone. Ist weggegangen und die Kamera hat sich dort darauf gerichtet. Wissen Sie, wie lange es gedauert hat, bis der Erste sich gebückt hat auf öffentlicher Straße, vor Hunderten von Menschen, gebückt hat, nicht mal aufrecht stand, gebückt hat, um diesen Schein aufzuheben und dann zu lesen, dass er auch zu den Menschen gehört, die sich vom Geld kaufen lassen? Ist gemein, gell? Oh, da steigt der Groll. Wissen Sie, dass die meisten Menschen, denen ich mache das persönlich als Pastor, ich schicke nicht meine Gemeindeglieder raus, ich gehe selber auf die Straße, mich interessiert, was die Menschen denken auf der Straße, dass ich manchmal sie einlade zu Veranstaltungen, wissen Sie, wie viele Menschen sagen, nein, danke, obwohl sie gar nicht wissen, was ich sage. Sie wissen nicht, welche Informationen sie begegnen werden. Wie nennt man sowas? Mir ist egal, wie Sie es nennen. Aber eins ist sicher, das ist gefährlich. Wenn vor Jahren Ihnen jemand gesagt hätte, vor vielen Jahren, es gibt den Plan einer neuen Weltregierung mit einem Weltgerichtshof, mit einer Weltreligion, mit einem Weltfinanzsystem, mit einer Weltwährung, da kommen wir am dritten Abend dazu, mit einem Weltsystem der Gerichtsbarkeit, dann würden Sie sagen, ja, ist schon gut, beruhig dich. Heute zweifelt kein Mensch mehr dran. Was passiert, wenn Ihnen jemand einen Flyer in die Hand schiebt und da drauf steht, Jesus Christus kommt wieder? Was werden Sie machen? Wie werden Sie reagieren? Ich sage Ihnen, wie die meisten Menschen reagieren. So wie mit den Einladungen zu dieser Vortragsreihe. Oh, irgendjemand, ein Spinner, Sektierer, irgendein blöder Kerl, der was verkaufen will, der sucht Geld, ein armer Kerl, der hat keinen richtigen Job. Das ist doch die Wahrheit. Wir sind heute krank durch die Massenmedien und sind nicht mehr in der Lage und nicht mehr bereit und haben nicht mehr den Stand und den Schneid, Informationen zu prüfen. Und ich möchte Sie einladen heute Abend. Denken Sie darüber nach. Über das, was in dieser neuen Weltordnung zum Kern des Anstoßes wird. Die Wiederkunft. Was würden Sie machen, wenn tatsächlich das geschieht, was in der Bibel, in der Johannes 14, im Johannesevangelium Kapitel 14 steht? Wo Jesus sagt, ich komme wieder. Was würden Sie machen, wenn Sie Jahre vorher gesagt hätten, nee, danke. Brauche ich nicht, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Ich habe meine Religion, ich habe meinen Glauben, ich habe meinen Beruf, was immer die Antworten sind. Ich brauche nichts, ich kaufe nichts. Wissen Sie, dass die meisten Menschen blind, weil sie blind sein wollen, in die neue Weltordnung hinein sich manövrieren selber und nicht wissen, dass dahinter eine Diktatur steht. Eine Sache, die wir noch in den nächsten Abenden ausführlicher besprechen wollen. Ich möchte nicht, dass wir heute Abend mit Angst gehen. Deswegen gebe ich einen Text mit heute Abend. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, frei von Angst. Wenn Sie angstfrei in die Zukunft gehen wollen, gebe ich Ihnen einen Tipp. Studieren Sie die Wahrheit. Egal, wo Sie sie finden. Außerhalb der Bibel oder innerhalb der Bibel. Wahrheit ist Wahrheit. Und das wünsche ich Ihnen. Und ich freue mich auf morgen. Und ich wünsche Ihnen eine gute Erholung bis morgen. Und auch Gottes Segen. Und ich würde gerne heute Abend, nachdem Sie schon so lange warten, bis Sie endlich gehen dürfen, möchte ich gern diesen Abend schließen mit einem kurzen Abendgebet. Sie dürfen sitzen bleiben. Und ich werde einige Worte sagen, die meiner Überzeugung entsprechen. Und wenn Sie auch der Überzeugung sind, dann dürfen Sie im Stille das sagen, was Sie wollen.